Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Herzlich willkommen bei eurem Lieblingsschrottcast, möchte ich sagen, den Bewegtbild-Bastarden. Heute haben wir euch was etwas tiefergehenderes mitgebracht. Ihr habt ja schon die Ausploitation-Folge mit Daves Kumpel Conny sicherlich alle gehört. Und heute gucken wir uns einen Herren, den wir da auch schon beleuchtet haben oder zumindest mal angekratzt haben mit The Man from Hong Kong, gucken wir uns nochmal genauer an, nämlich Brian Trenchard-Smith. Hatten wir, glaube ich, auch schon angeteased. Und heute sprechen wir über ihn, über seine Biografie und wir sprechen über seine Filme Turkey Shoot, Frog Dreaming, Dead End Drive-In, BMX Bandits, The Siege of Firebase Gloria und Sahara. Und weil ich und wir begrüßen ihn gleich, Dave, das nicht alleine machen, haben wir uns heute mal wieder einen absoluten Obernerd eingeladen und auch jemanden, der diesen Mann schon persönlich kennenlernen durfte. Und wer könnte dafür besser geeignet sein als Hermann?
Ja, herzlichen Dank. Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, immer gerne. Jetzt können wir ihn auch endlich begrüßen, auf den alle warten. Den charmantesten Berliner Deutschlands.
Ach so. Weiß ich gar nicht. Komm lieber mal her und dann laufen wir durch die Straßen Berlins, um mal abzuchecken, ob ich tatsächlich so schmand rüberkomme. Ja, ich werde regelmäßig angepöbelt. Wenn ich.
Machen wir 100 Leute, haben wir befragt.
Ja. Aber ey, ich freue mich auch wahnsinnig, mit euch aufzunehmen. Auch wieder mit dir, Hermann. Schon wieder am Start, ja, noch nicht mit den anderen aufgenommen. Ich hoffe, da gibt es keine Eifersucht bei euch. Auf jeden Fall freue ich mich aber, dass du am Start bist.
Ach, die haben ja auch alle immer genug zu tun. Ja, und hatten auch, also allein Hoffmeister hat ja auch schon, wobei, hattet ihr den bei euch schon auch, ne?
Nee, insgesamt aber der kommt noch.
Ja, ich wusste doch, dass da was in Planung ist oder gedacht war und so weiter. Also, das ist schon alles gut. Und Dietz, der kraxelt sowieso durch über irgendwelche Berge rüber, insofern alles cool.
Ey, ja, ich hab's auch bei Instagram gesehen.
Ja, cool.
Ist wild. Ich glaube, wir machen mit dem mal einen Bergsteiger-Podcast oder so.
Voll, Alter. Da gibt genug Bergsteigerfilme, die ich auch feiere.
Bergfilme.
Ja.
Der Everest und sowas, Vertical Limit.
Ja, heiße Hölle am Piz Palü.
Oh ja, stimmt. Das war Leni Riefenstahl, oder?
Ich glaube schon, ja.
Nee, das war hier.
Nee, Georg Wilhelm Pabst.
Pabst. So war's. Ach, Pabst. Ich glaube, Leni Riefenstahl hat auch einen Bergsteigerfilm aber gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Aber
dann gibt es doch auch einen Fritz Zinnemann. Fritz Zinnemann gibt es auch einen Bergsteigerfilm mit Sean Connery. Ich komme gerade nicht auf den Titel. Und dann gibt es ziemlich geile Bergsteiger-Dokus. Gibt es da hier Free Solo zum Beispiel, ja? Ich glaube, die hat auch einen Oscar gewonnen. Oder zumindest war sie nominiert. Ja. Oh, ey, der Podcast ruft, ja, er ruft nach einem Bergspecial.
Ja, solange sich Dietz nicht einen Arm abbeißen muss, um aus irgendeiner Feldspalte zu kommen und um ihn ans Mikro zu karren, ist ja alles in Ordnung.
Ja, im Notfall beißen wir ihm den Arm ab, damit er dann am Start ist. Ja, wir befreien ihn aus der Feldspalte.
Ich glaube, es hat alles gut geklappt, soweit ich das mitbekommen habe.
Das ist gut. Sah auch so aus. Ja, aber
also
heute
nicht
sind
wie
wir,
bei 127 Stunden oder wie der Film mit James Franco hieß.
Genau. Nee, aber heute sind wir ja sehr speziell unterwegs. Ich glaube, da hätte Dietz weder Spaß dran, noch was beizusteuern. Deswegen haben wir uns natürlich auch Hermann geholt.
Shots fired.
So ist das. Und ich glaube, wir hatten alle vorher schon eine gewisse Vorkenntnis von dem Mann und Dave und ich konnten uns ja noch durch das Ausploitation-Special da ein bisschen mehr ranholen. Aber auch, wenn diese Folge rauskommt und gerade jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, sind wir ja nur wenige Tage von der Retromania entfernt. Und da hast du ihn doch mal kennenlernen dürfen, den Brian Trenchard-Smith.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ihr beiden, die ihr mich jetzt sehen könnt, seht auch hinter mir das Poster. Da ist er nämlich auch zu sehen. Auf der Retromania 8 war das gewesen, also vor 3 Jahren. Oder 4 Jahren, warte mal, jetzt haben wir Retromania 11, das heißt 10, ja, also 2021 war das. Und das war natürlich wirklich eine abgefahrene Kiste, dass das so zustande gekommen ist. Wie genau der Kontakt hergestellt worden ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber es hieß dann halt auf irgendwann so, ja, wir haben Kontakt zu Brian Trenchard-Smith. Ich weiß nicht, ob die den, ich glaube, es war tatsächlich so, dass sie ihn einfach bei Facebook angeschrieben haben. Er ist da auch ein sehr umgänglicher und offener Typ und der hat dann, und dann ist daraus richtig so eine kleine Freundschaft geworden. Also Hannah, dem ja der Film Retro Shop gehört, der hat den auch jetzt in Portland schon besucht und die quatschen auch regelmäßig miteinander. Also das ist richtig, da ist richtig eine kleine Freundschaft entstanden. Und da haben wir den damals dann hier zu uns herankarren können. Er wollte auch mit seiner Frau Margaret kommen, die konnte dann nicht mitkommen aus Krankheitsgründen oder war, ich weiß gar nicht, ob sie krank war oder ob das, oder ob es da so, ich glaube, es gab auch Visa-Probleme. Irgendwie sowas war da nämlich damals. Aber so war er da für 3 Tage bei uns im Film Retro Shop auf der Retromania und hat aus seinem unbändigen Schaffen und Wissen uns berichtet. Und cool. Ich durfte dann auch ein Panel mit ihm moderieren. Ich habe jetzt Anführungszeichen gemacht, weil das Ding ist, ich habe mir ganz viele tolle Fragen ausgedacht und wollte ihm auch ganz viele tolle Fragen stellen. Und aber wenn Brian erst, und wir hatten nur ein Mikrofon, das war auch ein Problem, aber wenn Brian erst mal ins Reden kommt, dann hört er so schnell nicht mehr auf.
Das ist
ja
verrückt.
Also da stellst du eine Frage und dann redet der 25 Minuten. Das ist keine Übertreibung. Also das,
aber das Coole ist, finde ich, bei ihm. Er palavert ja nicht, ja, wie das viele machen, sondern Alter, der haut ja wirklich informative, interessante Sachen raus. Ich habe einiges an Audiokommentaren mir jetzt reingezogen von ihm und die machen schon Laune, weil er einfach wirklich noch unglaublich viel Sachen von damals parat hat und einfach erzählt, ja, interessantes Zeug erzählt.
Ja, total. Ich glaube, aber am Ende zum Beispiel hat er, glaube ich, meine Frage, die ich ihm gestellt habe, gar nicht beantwortet. Also ich habe ihn effektiv gefragt, was ist denn bitte passiert zwischen Leprechaun 3 und 4? Also er sollte mir bitte einmal diesen Switch erklären, warum das erst so ist und dann auf einmal im Weltraum. Und er hat mir, glaube ich, alles über Leprechaun 4 erzählt, nur nicht diese Frage beantwortet. Es war sau unterhaltsam, aber es war irgendwie auch strange. Aber ganz lieber Typ, ganz netter Typ, hat sich auch Zeit genommen. Wir saßen dann einen Tag vorher, waren wir alle zusammen essen, saßen an so einem langen Tisch und da ist er dann wirklich so, wer bist du, was machst cool. du? Dann durfte jeder so erzählen, hallo, ich bin Hermann, ich arbeite als Videoredakteur und so weiter. Das war schon witzig. Und ganz netter Typ, ganz offen, aber eben auch wirklich... He's been around, also der weiß schon, was er da redet. Und das war faszinierend.
Hast du dir mal Audiokommentare von ihm reingezogen zu irgendwelchen Filmen oder Interviews zu Filmen, die dann im Bonusmaterial stecken?
Das nicht. Also ich war ja bei der Aufzeichnung zu Bonusmaterial dabei, denn falls du Dead End Drive-In in der Mediabook-Version gesehen hast, da ist so ein Panel, was im Kino aufgezeichnet worden ist und da saß ich 3 Reihen davon entfernt. Also da war ich live dabei.
Ja, cool.
Insofern, das habe ich dann so mitbekommen, aber von den anderen bisher noch nicht, nein.
Auch da waren, glaube ich, 1, 2 Fragen dabei, auf die er gar nicht direkt eingegangen ist, sondern dann einfach erzählt hat.
Er hätte auch Politiker werden können, teilweise.
Stimmt. Ja, auf jeden Fall wirkt er sehr nahbar und er, wie ich schon meinte, er hat echt immer krass die relevanten Infos noch parat, obwohl die Produktion teilweise ja schon Jahrzehnte zurückliegt und da kriegt man aber auch mit, ja, was für einen Plan er vom Filmbusiness hat, ja, und eigentlich von Anfang bis Ende des Business, glaube ich, verstanden hat, bis eben auch dann, wie es nach dem Vertrieb weitergeht. Und da dann eben auch durchaus immer andere Beispiele aus der Hollywood-Welt dann parat hat und da ja auch Leute kennt, so. Also von daher, ich glaube, der kann sich echt gut auf verschiedenen Ebenen im Filmgeschäft bewegen und also auch souverän bewegen und dann gleichzeitig so nahbar zu wirken, also Hut ab. Ja, allein das, was ich im Sekundärmaterial gesehen habe mit ihm, von ihm, das war unglaublich sympathisch und informativ zugleich.
Ja, und ja, warum also er sich definitiv so gut auskennt, das erfährt man ganz gut in dem Buch, was wir alle 3 besitzen. Hat das jemand gerade zufällig zur Hand?
Ich habe es jetzt im Bücherregal drüben gelassen. Aber ich weiß noch ganz genau, er hat es mir dann auch signiert und wir haben das damals auf der Retromania auch verkauft. Und da hat er dann so, er hat dann auch Werbung gemacht, so währenddessen so, hier, ihr könnt auch die Bücher kaufen, wir haben noch ganz viele, wir haben auch ein paar Hardcover für eure reichen Freunde, weil ich glaube, wir drei, wir haben alle nur die Softcover-Variante.
Ja, genau.
Es gibt ja auch noch die Hardcover-Variante mit Farbbildern dann auch tatsächlich.
Ach.
Aber die kostet halt irgendwie, keine Ahnung, die lag dann schon im dreistelligen Bereich.
Mhm.
Aber ja, ist schon ein dicker Schinken.
Mhm.
Definitiv. Und die Hardcover-Variante ist auch ein bisschen schöner, weil bei dem Softcover ist bei mir zumindest das Cover nicht so ganz hundertprozentig scharf, will ich mal sagen. Also, es sieht so ein bisschen pixelig aus schon. So. Hm. Das mag auch daran an dem Format des Buches liegen, weil das ist, ich weiß gar nicht, ob es schon A4 ist, aber es ist auf jeden Fall nah dran oder sogar drüber. Also es ist schon
das
kein Buch,
wahrscheinlich,
was man mal eben mit in Zug nimmt.
Amerikanisches Format, sein Papierformat, was dann eben nur mal größer ist, so von der Höhe und Breite im Vergleich zu A4, vermute ich.
Hab das nicht kann, abgemessen. Kann gut sein, ja. Also wer das Buch gerne lesen oder sein eigen nennen möchte, ist es sehr zu empfehlen. Das heißt Adventures in the B-Movie Trade bekommt ihr auch in den gängigen Shops, die wir, glaube ich, nicht erwähnen müssen, liegt ungefähr bei 25 bis 30 Euro in der Softcover-Version. Also jetzt auch keine Unmengen an Geld. Und man kriegt auch echt was geboten, weil das Ding hat knapp über 500 Seiten. Und wie gesagt, es ist ein großformatiges Buch. Das heißt, wenn du das in ein normales Taschenbuch presst, hast du wahrscheinlich 800 Seiten voller Stories, Fotos, seinem Werdegang und allem, was dazugehört. Und aufgrund seines Werdegangs kennt er sich halt auch so krass in allem aus, weil der nahezu alles mal gemacht hat. Von Fernsehen, von Trailer-Cutter, von hat seinem Lehrer geholfen, Filme vorzuführen und Rollen zu wechseln bei der Vorführung und so. Also der ist quasi vom Kino über Trailer in den Vertrieb, hat dann auch noch Texte geschrieben teilweise. Also dann
sehr viel
ist er
Fernsehen
beim Fernsehen
gemacht.
Gelandet,
ja, ja.
Viel fürs Fernsehen gemacht, da auch jeden Scheiß gemacht, den man machen kann. Ist um die Welt geflogen, nach Asien, nach Amerika, wieder zurück nach England, wieder nach Australien, also Gott, der und Philippinen natürlich auch, kommen wir heute sicherlich nochmal drauf zu sprechen. Also, he's been around the world and ja, das ist ja krass.
Definitiv, ja, und Bildungsfilme nicht zu vergessen, ne? Also einer seiner ersten Filme, ja, Hospitals Don't Burn Down, also das ist ja quasi so eine Art Doku-Film gewesen, der dann also ganz, ganz abgefahren ist. Und das finde ich auch so faszinierend, dass man, glaube ich, auch, also mir ging es, glaube ich, so, dass ich viele von den Filmen irgendwie kannte, aber sie Brian gar nicht zugeordnet hatte, weil er so viele umfassende Genres abgedeckt hat. Also ich würde jetzt nicht sagen, kein Genre zweimal, aber gefühlt in jedem Genre mal so seinen Fuß reingesteckt hat.
Ja, ich muss
ja,
mich
definitiv.
Ja. Ich muss mich ja outen, ja, es ist nicht ganz so, wie Dennis das angeteasert hat. Ich kannte ihn bis vor ein paar Monaten wirklich gar nicht vom Namen her, peinlicherweise, ja, sondern das war dann in Vorbereitung auf die Ausploitation-Folge, hatte mich Dennis angepiekt und meinte, hier, der ist, glaube ich, interessant, der könnte auch nochmal Potenzial haben für irgendeine eigene Episode bei uns und so war es dann auch, ja. Wie Dennis schon meinte, unser Kumpel Conny hat dann einen seiner Filme besprochen, The Man from Hong Kong. Und in dem Zuge habe ich mich dann ja nicht nur mit dem Film, sondern auch mit ihm als Filmschaffenden ein bisschen mehr beschäftigt und jetzt in Vorbereitung auf diese Folge natürlich umso mehr. Ich kannte aber tatsächlich vorher jetzt für heute nur The Man from Hong Kong und Leprechaun in Space, weil wir da die In Space-Folge hatten. Und genau. BMX Bandits, ja, natürlich wusste ich, dass es diesen Film gibt. Ja, ich habe ihn aber leider zu meiner Jugendzeit nie gesehen, was ich rückblickend schade fand, weil der hätte für mich damals auch wunderbar funktioniert. Und ein paar Titel kannte ich, aber ich habe das halt nicht ihm zugeordnet. Ja, also weil ich ihn auch einfach nicht kannte und mich nicht damit beschäftigt hatte, wer jetzt Regie von Film XY geführt hatte. Und ja, war spannend. Und vielleicht noch ganz kurz, ich habe mir... Also die zwei Filme kannte ich jetzt vorher, habe ich vorher schon geguckt und habe mir ja einiges auch besorgt und habe mir jetzt im Monat Juni 19 weitere seiner Filme reingezogen, weil ich irgendwie Laune hatte. Ja, also.
Dann bist du richtig gut vorbereitet.
Ja, wir sprechen ja nur über 6 Filme
ja.
heute.
Genau, heute sprechen wir nur über sechs, aber ja, Hermann sagt ja auch gerade schon, er hat ja auch so Bildungsfilme gemacht und er hat ja auch so Aufklärungsfilme gemacht. Mhm. Hier mit The Love Epidemic hat er ja auch da nochmal was abgeliefert. Also der ist wirklich eine Wundertüte. Und auch, dann hast du da noch ein Porky's dabei, noch so ganz billige, das sieht fast nach The Asylum aus, wenn du das Cover anguckst. Also der hat ja wirklich alles gemacht. Und ich finde, das merkt man, dass er irgendwie immer neugierig geblieben ist. Mhm. Und das finde ich sehr bewundernswert. Und ich unsympathisch wirkt er in allem, was er tut, auch noch. Also ich finde es sehr schade, dass ich nicht da gewesen bin bei der Retromania. Da kannte ich das ganze Format noch gar nicht, obwohl es von mir aus zu Hause gar nicht so weit weg ist. Es ist eine halbe Stunde mit dem Zug, also ist komplett an mir vorbeigegangen. Da musste ich erst Ja, hier Filme für kennenlernen. Nee, beziehungsweise Ja, hier Filme musste Hermann ranholen.
Tja, so ist das. Nee, war geil. Also da waren halt auch, da kamen wirklich Typen an, die komplett die BMX-Bande Klamotten und Fahrräder dabei hatten und dann ihm dann einen vorgeschwärmt haben, wie sehr dieser Film ihr Leben verändert hat. Das war schon abgefahren. Also ein singuläres Erlebnis, würde ich sagen, weil der war auch, soweit ich das erinnere, also weiß nicht, ob er schon mal in Deutschland vorher war. Du sagst, er ist um die Welt gejettet, aber ich meine, das ist irgendwas zu erinnern, dass er da dass das für ihn eine Premiere gewesen sein könnte. Aber das würde ich jetzt, das ist erstmal gerade gefährliches Halbwissen. Seitdem sind sehr viele Gehirnzellen auch vernichtet worden.
Das ist eine gute Frage. Ich meine, in seinem Buch irgendwas bezüglich Deutschland gelesen zu haben, aber bin ich mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher.
Aber sagen wir, er war das erste Mal in Ostwestfalen. Das ist ziemlich sicher.
Darauf kann man sich auf jeden Fall einigen, ja.
Das können vielleicht auch nicht besonders viele Deutsche von sich behaupten, ja, dass sie in Ostwestfalen schon waren.
Das ist richtig. Aber ich würde jetzt einmal dazu übergehen, wer ist dieser Mann überhaupt? Und wo ist er denn schon vielleicht schon gewesen? Ich fokussiere mich da erstmal so größtenteils auf den Anfang, bis er zum Film gekommen ist, alles oder wie er zum Film gekommen ist, alles, was dann danach kam, als er in das Business eingestiegen ist. Dafür kauft euch das Buch. Das ist so, sind so viele Stationen und so viele absurde Geschichten, die will ich jetzt ja natürlich nicht alle vorstellen. Aber grundsätzlich erstmal, wer ist der Mann überhaupt? Also wir haben ja schon gesagt, wir reden von Brian Trenchard Smith. Der ist am 1.6.1946 geboren und er ist in England geboren, auch wenn er in Australien seine Schaffensphase hatte. Und sein Vater kam quasi zu seiner oder während, kurz vor seiner Geburt, ein Jahr vorher, glaube ich, aus Polen, aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Also sein Vater hatte schon Kontakt mit den Deutschen. Und der Vater war bei der Royal Air Force. Und der hat, das war, fand ich, einen geilen Funfact, der kennt sogar Prinzess Elizabeth, bevor sie Queen Elizabeth wurde, und hat mit der auf Malta mal bei einem Ball getanzt und hat auch ein halbstündiges Einzelgespräch bekommen, weshalb die Familie Trenchard Smith sehr positiv auf die Königsfamilie zu sprechen ist, weil in deren Augen ist da sehr viel Gutes immer gelaufen. Ja, und dann wurde sein Vater aber 1949 nach Libyen versetzt, nach Tripolis, um genau zu sein, und die Familie ist halt mitgegangen. Und da hat Brian dann auch seinen ersten 16mm-Film gesehen, der an ein Bettlaken in der Offiziersmesse projiziert wurde. Er weiß leider nicht mehr, wie der Film heißt, aber er erinnert sich an einen Western, dass da Pferde zu sehen waren, und dann hat er dann darauf geschlossen, dass es wohl ein Western gewesen ist. Dürfte zu der Zeit auch ein nicht unbeliebtes Genre gewesen sein, deshalb kann das durchaus stimmen. 1951 ging es dann zurück nach England und da ging er dann zur Boarding School. Und dort schrieb er dann auch mit 12 in seinem letzten Jahr in Marsh Court, was diese Schule eben war, ein Bühnenstück. Das heißt, den Prozess des Schreibens hat er auch schon sehr früh in sich getragen und auch Bock drauf gehabt. Und in dieser Schule wurden halt im Rahmen von so einem Filmclub halt auch 16mm Filme gezeigt. Da hat er zum Beispiel Die Maske des Zorro gesehen oder Conquest of Everest, wo wir wieder bei Bergsteigen sind. Da schließt sich mal wieder ein Kreis. Aber auch Cartoons vorgeführt wurden. Und da hat er der Lehrer, der diese Klasse halt betreut hat, das war Mr. Watkinson, der hat ihm dann auch, hat dann auch irgendwann gesehen, dass Brian halt so eine Faszination für dieses Vorführen der Filme und Film an sich hat und hat ihm dann den Projektor auch mal gezeigt. Das hat er sich so ein bisschen, hat er sich da so selber was zusammengeschustert, der Lehrer halt, wie er dann die Filme zeigt, und das hat er sich dann angeguckt. Und irgendwann hat der Lehrer ihn dann auch mal mit zum Vorführraum in ein Kino genommen, weil der Lehrer noch einen Nebenjob hatte. in so einem Kino, da hat er noch dann als Filmvorführer gearbeitet. Und da hat es dann Klick gemacht bei ihm. Also da war dann Kino für ihn wirklich das allergrößte. Und wir haben heute noch einen Film mit Dead End Drive-In, wo es eine kleine Szene gibt, die das Wechseln einer Rolle zeigt, wo seine Erinnerungen in der Kindheit, die hat er da so ein bisschen mit einfließen lassen in diesem Film, was das Thema Kino und Vorführung von Filmen angeht. Und was ich richtig krass fand, den ersten Film, den er alleine im Kino gesehen hat, war ein Re-Release von Vertigo. Also, wenn ich das mal behaupten könnte, dass ein Vertigo mein erster Kinofilm war, ey, fuck. Und das Krasse ist, der lief damals im Double Feature, weil sie nicht zugetraut haben, dass der Film alleine zieht, mit Four Guns to the Border, was so ein Western ist, aber ein absoluter B-Film. Also der lief nicht mal im Double Feature mit einem krassen anderen Film, sondern haben einfach Hitchcock mit irgendeinem 0815-Western geklatscht, damit die Leute gut zufrieden sind. Und ja, und danach ging es halt für ihn gar nicht mehr ohne Kino. Und seine Eltern haben ihn da auch dementsprechend machen lassen und haben auch ihn Zeit seines Lebens gefördert. Also auch als er dann irgendwann nach Australien gegangen ist, seine Mutter ist in England geblieben, die ist erst später nachgekommen. Die Eltern haben sich nämlich getrennt irgendwann während seiner Jugend oder kurz danach, sodass der Vater dann nach Australien ist mit ihm und die Mutter in England geblieben ist. Sie ist dann irgendwann mal nachgekommen und hatte noch sehr, sehr glückliche Jahre in Australien. Aber die haben ihn immer unterstützt und haben gesagt, auch wenn er keine Kohle hatte oder nicht wusste, wo er pennen soll, er hat aber gesagt, so, ich mache das Filmding, Trailer-Cutter, wo es wenig Kohle gab, aber seine Eltern waren halt immer quasi an seiner Seite und haben seine Leidenschaft durch sein Leben getragen. Und diese Leidenschaft, die er hat, die hört man in den Interviews mit ihm, aber ich finde, die sieht man auch in Filmen. Und da ist es gar nicht mal so verwunderlich, dass ein Herr Quentin Tarantino ihn auch sehr schätzt und die sich gegenseitig sehr schätzen. Und ich bin immer noch erstaunt, dass sie sich im Interview gegenseitig nicht zu Tode gelabert haben. Weil das sind ja beide so Quatschköppe. Ich weiß gar nicht, wie die es geschafft haben, sich ausreden zu lassen. Ja, und das so in Grundzügen, wo dieser Mann herkommt und wie er zum Kino gekommen ist. Und für alles Weitere, kauft euch das Buch. Lesen bildet.
Ja. Auch von mir Empfehlung. Insofern, als dass das ein tolles Nachschlagewerk ist. Ja, also kein Buch, was man irgendwie von Anfang bis Ende durchlesen muss oder ja, chronologisch durchlesen muss, damit man versteht, was später da rankommt, sondern es ist einfach wirklich biografisch, wie er dazu gekommen ist, über sein Schaffenswerk. Also kann man da auch immer abschnittsweise mal reinspringen, wenn man zwischendurch sich was eindenken will. So eine Bücher mag ich. Und es wirkt zwar vielleicht so ein bisschen, dass er vielleicht Microsoft Word verwendet hat und da reingetippt hat und dann einfach ein paar Bilder simpel eingefügt hat. Ja. Macht es aber für mich noch sympathischer. Und der Informationsgehalt auch durch die Bilder ist einfach phänomenal. Also ja, von meiner Seite aus. Ja,
viel Persönnliches drin.
Ja, also lieber, ist richtig cool. Ja, voll. Man merkt da irgendwie, der hat auch richtig Bock darauf, seine ganzen Anekdoten da reinzuhauen.
Ja, und bei dem richtig spannenden, krassen Teil bin ich noch gar nicht. Ich habe mir jetzt gerade so irgendwo, als er seine ersten Gehversuche gemacht hat und seine Stuntman-Doku am Start hatte und The Love Epidemic und so, und wo er dann das erste Mal seine Faszination für Feuerstunts entdeckt hat und die dann ja auch teilweise selber gemacht hat, weil es gibt echt so eine Seite, da beschreibt er einfach nur, wie faszinierend er dieses Feuergel findet. Da hat er einfach seine Hand selber angezündet und hat dann gemerkt, scheiße, es ist doch gar nicht so kalt, wie ich dachte. Er hatte die vorher in dieses Gel getunkt und so, er ist fasziniert von Stuntwork und zollt diesen Menschen halt auch immer großen Respekt. Er hatte ja nicht nur eine Doku, sondern mit Stuntrock ja auch noch ein Projekt rausgebracht, was dem Ganzen nochmal einen liebevollen Stempel aufdrückt. Also
genau, und Danger Freaks, ja. Ich habe dann auch erst bis vor kurzem gecheckt, davon gibt es ja auch sogar eine Serie, ja. Es gab mehrere Folgen. Es gibt einmal einen Film und dann eine Serie. Und ja, wir hatten ja auch dann, oder ich hatte erst über die Exploitation-Doku Not Quite Hollywood gecheckt, dass ja das Stunt-Wesen in Australien nochmal eine ganz andere Mentalität hat als das, was man vielleicht weitestgehend aus Hollywood-Filmen kennt. Ja. Da geht es schon irgendwie roher zu, die gehen mehr Risiken ein, also Hut ab vor den Stunt-Leuten aus Australien. Und ich glaube, das bringt Brian Trenchard-Smith in dieser Doku, aber auch in seinen Filmen halt immer wieder echt gut rüber. Also allein schon bei The Man from Hong
Kong. Nur getoppt von den türkischen Stuntmen der 70er, wenn ihr die große Doku Remake-Rip-Off gesehen habt, dann wisst ihr, was da abgegangen ist.
Das ist ein brillanter Teaser von dir, die könnte dieses Jahr nochmal hier Anwendung finden. Eventuell haben wir uns da über die schon mal einen Kopf gemacht.
Verdienterweise. Also das ist ja definitiv. Die ist wirklich großartig. Vor einer Weile erstmal wieder gesehen, aber ja.
Okay, cool.
Aber total. Also ich finde das genau, also schön, dass du Stuntrock ansprichst. Also das ist, weil selten hast du einen Film erlebt, dessen Titel so kurz und gleichzeitig so prägnant ist, dass es wirklich, also der Film ist zu Ende und du sagst ja, alles klar, Stuntrock. Mehr hat der Film im Endeffekt nicht. Und das macht ihn ja, das macht es gerade so faszinierend, dass du da einfach nur Grant Page hast, der wie ein Wahnsinniger durch diesen Film rambult und dann noch so ein bisschen Mucke dazwischen. Es ist purer Exzess und es ist nur geil.
Allein dieser Typ ist schon so ein krasser Mensch, ey. Kann ich vorher auch null, ja? Aber ey, auf jeden Fall wert, um ihn mehrfach zu zeigen und zu erwähnen. Den sieht man auch viel in dieser Serie Danger Freaks, was der da an Abseil-Action macht und irgendwie dann auch einen Rekord bricht und so weiter.
Ja, das wird in dem Buch halt auch echt sehr schön beschrieben, was die so für Stunts gemacht haben, wie viel Angst da auch mitspielte, wenn jemand eine Klippe runterstürzen muss und da unten quasi von einem Stapel Kartons aufgefangen wird. Und dann an einem windigen Tag da war schon vieles dabei, was echt krass war. Und wie sie dann einen Autostunt gedreht haben, wo zwei brennend durch die Windschutzscheibe gehen quasi. Und das ist schon Wahnsinn und interessant, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Budgets und wo er dann halt diese Gelder alle her hatte und mit wem er zusammengearbeitet hat. Und ja, das ist wirklich wahnsinnig cool zu lesen und macht auch ziemlich Bock. Und wo ich gerade das Thema Budget angesprochen habe, könnte ich eine super Brücke zu meinem ersten Film schlagen. Außer ihr möchtet noch irgendwas einwerfen, dann würden wir das so skippen. Ansonsten würde ich mit dem ersten Film beginnen, den wir chronologisch dabei haben. Und das ist ein Film, der zwei Wochen vor Produktionsbeginn einfach mal $700.000 Budget verloren. Von geplanten 3,2 ist er halt auf 2,5 Aussie-Dollar zurückgefallen. Und das zwei Wochen vor Drehbeginn und dann überhaupt noch einen Film vernünftig abzuliefern, der nicht so aussieht wie Ant-Man Quantumania, ist dann schon eine Leistung. Und ich rede heute als erstes über, ich habe neulich mal einen Film gehabt, der hatte 16 Titel. Dave wird sich erinnern, The Living Dead at the Manchester Morgue, der hatte 16 Titel. Der hier bringt es aber auch auf eine ganze Menge, die erwähnenswert sind. Man findet ihn aber größtenteils oder zumindest auch bei Letterboxd unter Turkey Shoot. In UK wurde er dann irgendwann unter Blood Camp Thatcher vermarktet, weil der Lagerleiter hier halt Thatcher heißt und das auch gerade die Thatcher-Era in England war. In den USA ist er dann teilweise noch als Escape 2000 durchgegangen. In Deutschland hatten wir dann die Insel der Verdammten oder Kommando des Schreckens, je nachdem, in welchem Teil des Landes man sich befand, glaube ich. Ich meine, das eine war der BRD und das andere der DDR-Titel.
Den haben sie aber in der DDR gespielt, das war mir nicht bewusst.
Ich bin bei diesen Titeln, wenn es zwei deutsche Titel gibt, zu der Zeit gehe ich immer davon aus, dass der eine Westdeutschland und der andere Ostdeutschland ist, aus irgendeinem Grund.
Ah, ja, kann man nicht mal auch ein zweiter deutscher Titel aufscheinen, wenn dann die Rechte bei einem bestimmten Label liegen und die dann vielleicht den auch mal anders vermarkten. Das kann auch manchmal sein.
Ja, also das würde mich, also ich meine, die BMX-Bande ist in der DDR gelaufen, da habe ich auch das Plakat schon original gesehen, aber dass sie den Film in der DDR
das zeigen. Wild, ja.
Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Auch wenn die 80er Jahre liberaler waren, aber das auf keinen Fall. Also ist ja im Endeffekt, das ist ja ein anti-autoritärer Film und sowas geht nicht. Lass mich gerne überraschen, aber manchmal ist es ja wirklich so, dass sie dann halt, also der Film ist in Deutschland und der Schweiz als Insel der Verdammten auf VHS erschienen. Die müsste ich jetzt zu weit laufen, habe ich hier auch stehen, hat er mir damals auch dick unterschrieben und manchmal gibt es halt so Zweitverwertungen, ne? Oder irgendwelche B-Tapes, irgendwelche komischen anderen Labels, die dann ein paar Jahre später ein Re-Release bringen und das kann natürlich auch sein, aber ja, DDR glaube ich ehrlich gesagt nicht.
Also mir
hat hatte mich auch gewundert, aber ich habe leider keinen anderen Hinweis gefunden, wo der Titel herkommt. Aber er wurde noch geführt. Ich finde das immer ganz charmant. Also es steht zumindest, bei IMDb steht Westdeutschland, der andere Titel steht da nicht. Ich finde es bei IMDb sehr charmant, dass sie das da einfügen. Ich konnte es auf der anderen Plattform, woher ich den anderen Titel habe, leider nicht finden, woher der kommt und wer tatsächlich dran. Könnte aber auch irgendeine VHS-Edition sein.
Ich hatte eine frühere Professorin, die ich im Studium halt hatte und mit der ich auch immer noch Kontakt halte, die nämlich aus der Nähe von Dresden kam und da in Dresden aufgewachsen ist. Die hat mich darauf hingewiesen, dass sehr viele Filme tatsächlich in der DDR liefen. Ja, ich glaube, die kann ich nicht fragen, ob Turkish Shooter lief. Das war dann nicht so ihr Genre. Ich vermute, der war speziell und vielleicht auch ein bisschen zu klein, obwohl er erfolgreich war. Aber B, vor allem, weil das, was Hermann gesagt hat, durch die anti-autoritäre Message oder das Thema, ist wahrscheinlich die Chance eher groß, dass der nicht lief.
Stimmt. Und danach gab es ja sowieso erstmal Schwierigkeiten, dass der lief, denn durch seine Brutalität kam der jetzt nicht ganz so gut an. Und auch aktuell steht noch oder nur strafrechtlich unbedenklich. Also hat eine schöne Spio-JK, bedürfte auch mal wieder, wenn es von Interesse für irgendein Label wäre, dann zur Neuprüfung anstehen, dann gehe ich fest davon aus, dass er als 18 eingestuft wird. Ich glaube, Terrifier, möglicherweise könnte sie noch ab 12 einstufen. Also, das ist ja heutzutage schon teilweise wild. Naja. Aber Turkey Shoot von 1982, Insel der Verdammten, kommen wir zu dem Film. Und ja, das ist ein wildes Teil. Wie ich schon sagte, das Budget wurde arg gekürzt. Dementsprechend musste natürlich auch andere Kürzungen am Film vorgenommen werden, um mit dem verringerten Budget durchzukommen. Am Ende sind sie dann von 44 Drehtagen auf 30 runtergegangen. Das haben sie dann aber auch nur geschafft, weil sie ein paar Kürzungen vorgenommen haben und eine Helikopterverfolgung, die so über 15 Seiten im Skript die haben sie gestrichen und 15 Seiten vom Skript, vor allen Dingen vom Anfang und Ende haben sie ein bisschen was weggecuttet, sodass sie dann mit weniger Drehtagen hingekommen sind und aufgrund eines Helikopters natürlich auch weniger Geld brauchten. Und sind dann irgendwann bei einem 93-minütigen Film gelandet. Und das ist, ich hatte vorher gar nicht von diesem Film gehört. Ich habe nur in dieser Exploitation-Doku ein paar Ausschnitte daraus gesehen und habe gedacht, fuck, den muss ich sehen. Das sieht ja unfassbar geil aus. Und dann hast du natürlich auch noch so einen Typen wie Quentin Tarantino da sitzen, der gar nicht weiß, wohin mit seiner Liebe für dieses Ding. Und ich weiß nicht, wie der das macht, aber der Mann schafft das einfach, mir Filme unterzujubeln. So, der hat ein ähnliches, der hat eine absolute Gabe, einem Filme an die Backe zu labern, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Das können nicht viele. Hermann kann das auch ganz gut. Der hat mir auch schon bei Ja, hier Filme, ein paar Filme untergejubelt, von denen ich noch nie was gehört habe und danach gedacht habe, das klingt gut.
Ah, was denn?
Das weiß ich doch jetzt gerade nicht. Aber das kann ich dir gerne mal raussuchen.
Ja, und ich laber dir gerne nächstes Wochenende noch ein paar mehr an die Backe.
Das ist gut. Aber Dennis, ich weiß, was du meinst. Ja. Hätte es bei mir auch geklappt und ich nicht krankheitsbedingt ausgefallen wäre zu Hermanns Kino-Special letztes Jahr, dann hätte ich mir ja auch den Sonntags-VHS-Film gegeben, obwohl ich den wahrscheinlich sonst nie in meinem Leben geguckt hätte. Das war dieses Hamburger-Ding. Ja, ich komme gerade nicht auf den Titel.
Nee, was? Der VHS war hier Männer wie Tiger, ne?
Ah.
Männer wie Tiger, a.k.a. Dings Terminal Island.
Ach, das war der Sonntags. Dann gab es aber dann einen anderen Tag anscheinend, der hier.
Also es lief auch noch der Pfarrer von St. Pauli.
Genau, den meine ich, ja.
Das ist ein fantastischer Film mit Kurt Jürgens.
Ich sage ja, kannst erfolgreich Filme einem an die Backe sprechen.
Ja, ich bin ja leider auch krankheitsbedingt ausgefallen, obwohl ich in Hamburg war. Ich war da, ich habe zwei Filme gesehen oder drei und hatte das Quiz mitgemacht, aber danach, den Sonntag, da ging es bei mir auch gar nicht mehr. Da war ich dann auch schon komplett dahin.
Ja, naja, ich bin ja am Plan, vielleicht nächstes Jahr dann oder wahrscheinlich nächstes Jahr wieder.
Wenn du Unterstützung brauchst, gib Bescheid, ja.
Auf jeden Fall.
Bringst deinen VHS-Player mit.
Also wenn Lizenzen zu teuer sein sollten und du einen Prügeltrupp brauchst, ja, die Berliner sind am Start.
Picasso das klingt Berlin. Gut. Ich dachte, du wolltest, hättest dann was gespendet, dann hättest du 2-3 Mediabooks weniger gekauft.
Das ist dann immer Plan B. Ja.
Ja.
Ja, so, ich komme mal zurück zu Turkey Shoot und ich erzähle euch mal in aller Kürze und Würze, denn die Story ist, lässt sich durchaus knapp zusammenfassen, was sie aber nicht minder interessant macht, vor allen Dingen nicht zu der Zeit. Wir sind zu einer damals noch halbwegs fernen Zukunft, nämlich 1995 und Jahre 82 war das, oh mein Gott, ist das utopisch, ja, heutzutage kaum noch vorstellbar. Und da herrscht ein sehr autoritärer Staat, quasi ein Regime und jeder, der davon so ein bisschen abweicht und da nicht ganz reinpasst, die steckt man relativ unverblümt in Lager, die Konzentrationslagern gar nicht mal so unähnlich sind, aber das hier sind quasi so Re-Education Camps, wo das Verhalten der Gesellschaft wieder angepasst werden soll. So zumindest die Idee des Ganzen. Und wir sind hier in Camp 47 ist es, glaube ich, und kommen da auch rein mit 3 Neuankömmlingen. Die eine ist unsere weibliche Hauptprotagonistin, das ist Chris Walters. Die ist da reingekommen, weil ein Typ bei ihr in den Laden gerannt ist, der verhaftet werden sollte. Die Polizisten waren etwas grob in ihren Augen und dann haben sie es auch gleich mitgenommen. Fanden sie halt nicht cool. Dann ist da noch eine weitere Frau, die Rita, die der eventuell Prostitution betrieben haben könnte oder auch nicht, aber wahrscheinlich eher nicht. Die sehen wir zumindest nicht nackt. Skandal.
Ein paar andere schon, und, genau, die nicht. Toll.
Genau. Auch noch eine lustige Anekdote, warum und wen man da noch so nackt sieht. Und halt Paul, und der ist tatsächlich ein Abweicher, denn der hat so eine Art Piratenradiosender und ist wirklich gegen das System. Also ist quasi der Hoffi in diesem Szenario.
Der ist zu Recht in dem Lager, ja.
Der ist mehr oder minder zu Recht dort, zumindest aus Sicht des Systems. So. Und ja, da gibt es halt, wie gesagt, diesen Lagerkommandanten, das ist der Thatcher, und der hat so ein bisschen seine eigene Idee von dem Ganzen. Der hat auch noch eine relativ brutale Truppe unter sich. Und dann gibt es natürlich noch den Chefwächter da, der Ritter. Der ist, glaube ich, so einer der ikonischsten Wärter, den es da gibt. Ich meine, der sein humpelnder Kumpel, der alle vergewaltigen will, ist auch speziell für sich, aber allein Roger Ward, der den spielt, den Ritter, allein seine Physis und seine Ausstrahlung, die er mitbringt, ist schon.
Das ist der Glatzkopf, oder? Mit dem Schnauzer, mit diesem komischen,
genau,
19. Jahrhundert-Schnauzer, ja. War der nicht auch einer von den Stuntmen, die auch immer wieder in irgendwelchen Exploitation-Filmen als Stuntman mitgewirkt haben?
Der war häufig vertreten, der war auch bei Man from Hong Kong mit dabei. Mad Max war auch am Start. Also der hat einiges in seiner Vita und ist auch bis heute ein enger Freund. Also zumindest zum Zeitpunkt des Buches steht es da drin, dass sie noch eng befreundet sind. Ich weiß nicht, wann er das Buch jetzt geschrieben hat, aber ich gehe davon aus, dass der Mann noch lebt.
Ja,
ich hoffe, dass der Mann noch lebt. Ich liebe ihn.
87 und wow. Wie es aussieht, immer noch aktiv, cool, teilweise. Geil.
Guter Mann, ja. Und das ist halt eine echte Erscheinung, der Herr.
Sowieso die Charaktere.
Er hat dieses Jahr tatsächlich in einem Film mitgewirkt, der da heißt Disease X, The Zombie Experiment.
Der kann nur gut sein.
Also klingt, und dann ist er hier noch für 2 weitere Filme angekündigt. Death's Waiting Room und Theriot, The Lost City. Das ist... Also wenn man sich die Titel mal so durchliest, ist schon alles, also er ist sich seiner Rolle und seinem Genre, seiner Nische auf jeden Fall treu geblieben.
Ja, das klingt so. Also ist auf jeden Fall ziemlich geil. Und ja, das warum dieser Film dann halt Turkey Shoot heißt, ist quasi sowas wie die Camp vom Kommandanten Thatcher, seine eigenen Hunger Games, nur ein bisschen anders. Er lässt halt die elitäre Oberschicht, ein paar reiche auserwählte Gefangene jagen. Und ja, natürlich möchten sich Paul und Chris da nicht töten lassen, nennen wir es mal ganz bleibt beim Namen und ja, natürlich, wie das Schicksal so spielt, werden sie natürlich auserwählt und müssen den Kampf um Leben und Tod kämpfen. Ja, und da allen voran bei diesen Reichen ist halt also, hier die Jennifer von Carmen Duncan gespielt, die so die, ja, also ekelhafter kannst du, glaube ich, eine Reiche fast nicht darstellen, aber die hat halt auch echt noch was auf dem Kasten dabei und ist mit ihrer Armbrust auch ziemlich schnell bei der Sache. Also gibt schon ein paar geile Szenen. Und hier sind sowohl vor als auch hinter der Kamera ein paar ganz interessante Leute dabei. Was ich am krassesten finde, ist, dass der hier noch uncredited geschnitten wurde von Lee Smith. Der hat zum Beispiel auch noch Dead and Drive-In geschnitten, aber der ist halt Oscar-Gewinner für Dunkirk. Und ich meine, man kann von Dunkirk halten, was man will, aber so wie der geschnitten ist und die Storys miteinander verballert, das ist fucking brillant. Und der Oscar ist wirklich vollkommen zu Recht vergeben worden. Und dieser Mann hat einfach uncredited hier mal eben mit Brian den Film zusammengeschnitten. Also auch richtig krasse Leute, die heute aus unserer Warte zu den Koryphäen Hollywoods zählen, haben mal hier begonnen. Und
also man könnte vielleicht behaupten, dass Brian Trenchard Smith ihnen zum Oscar-Ruhm verholfen hat. Ja?
Genau. Karriere. Und er hat offensichtlich ja auch echt ein Händchen, mit coolen Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen er auch häufiger zusammenarbeitet. Also die meisten, mit denen er dann zusammengearbeitet hat, sind auch nochmal wiedergekommen. Der Hauptdarsteller hier, Steve Railsback, der kam nicht ganz so gut bei ihm an, weil er ein bisschen zu viel Method Acting probiert hat und da etwas mehr machen wollte als nötig. Den kennen wahrscheinlich die meisten aus Life Force oder Devil's Reject oder aus dem brillanten Barbed Wire.
Den habe ich noch nicht gesehen. Aber Life Force ist ein Film, den ich ja sehr feiere.
Ja, genau. Also ist schon cool. Und wenn diese Folge rauskommt, kommt sie noch nicht, aber es kommt bald eine Folge mit mir und Lee. Und also nächsten Freitag, wenn ihr das hier hört. Und da spreche ich über einen Film, nämlich It von 1990. Und da spielt die Olivia Hussey mit, die hier die Chris spielt. Und die kennt man vor allem aus Black Christmas natürlich. Wo sie die Jessie Treppe in des Grauens oder Treppe in den Wahnsinn oder irgendwie so auf Deutsch. Der hat ja so einen richtig bescheuerten deutschen Titel gekriegt. Und in einem meiner Guilty Pleasures, Ice Cream Man.
Das ist kein Film von Master P, oder?
Nein, leider nicht. Aber es ist Clint Howard, also kann auch nicht viel schief gehen. Mhm. Jo, und du hast gerade schon erwähnt, es gab nackte Menschen. Vor allen Dingen in einer sehr einprägsamen Duschszene und diese nackten Statistinnen, die da überall rumlaufen, die hat Brian einfach aus einer Hippie-Kommune, die in der Nähe des Drehorts war, einfach zusammengesammelt und hat sich gedacht, das ist eine günstige, gute Statistenidee. Das Ganze gibt ihm recht, das Ergebnis. Und auch Olivia Hussey sieht man hier vermeintlich nackt. Die hat aber darum gebeten, dass sie das bitte nicht machen muss und dass ein Body-Double eingesetzt wird. Sie hat mittlerweile mal verlauten lassen, dass sie das bereut, denn sie hatte zu der Zeit laut ihrer Aussage den deutlich krasseren Körper als die Frau, die sie stattdessen genommen haben. Ja, dass sie mittlerweile sagt, hätte ich es Mann gemacht.
Man sieht ja eigentlich vor allem die Brüste, oder? Und die sind ja nicht klein geraten. Also ja, mich hätte es jetzt auch rückblickend interessiert, ja, für den Vergleich. Aber gut, ja, ist halt so.
Lässt sich leider nicht mehr zurückdrehen. Nee. Aber auch schön, dass sie halt das ist auch schön zu hören, habe ich auch nicht anders erwartet, aber dass sie halt zu Brian gehen konnte und sagen könnte, du pass mal auf, du hast dir die Szene so und so überlegt, ich mag das aber nicht so gerne machen aus meiner jetzigen Warte und er darauf halt eingegangen ist, Rücksicht genommen hat und sich was überlegt hat. Mhm. Es gibt ja auch durchaus andere Regisseure, die dann darauf pochen oder Leute aus dem Film entfernen und ersetzen, weil sie eben das nicht machen möchten.
Ja, und meistens durch Christopher Plummer dann. Ne?
ja. Aber Olivia Hussey hätte ja auch fast für einen anderen Skandal am Set gesorgt, denn sie hat eine Szene, wo sie eine Hand entfernen soll oder entfernt oder auch Hände, man weiß es nicht. Und naja, das Wort Cut, was Brian allerdings anders meinte, hat sie etwas fehlgedeutet. Sie hat nämlich nicht gedacht, dass er Cut im Sinne von die Szene ist zu Ende meint, sondern im Sinne von sie soll jetzt mal schneiden. Und so konnte Roger Watt seine Hände im allerletzten Moment noch wegziehen, sonst wäre ein nicht unerhebliches Malheur geschehen, um das mal so zu sagen.
Unangenehm.
Mhm. Ja.
Immer diese Doppeldeutigkeiten.
Ja, es ist auch wirklich schwierig, bei solcher, so einer Art von Film das Wort Cut als Szenenende zu haben. Da sollte man sich, hätte man sich vielleicht vorab mal Gedanken machen müssen. Aber als das etabliert wurde, gab es vielleicht noch keine Horrorfilme.
Ja, bei so einem schönen Danke, wie es hierzulande ist, da passiert das nicht, ne?
Genau, eben. Da muss man auch mal ein bisschen die Höflichkeit wahren. Ja, es gibt leider noch, was heißt leider, aus Brians Sicht wahrscheinlich nicht, aber es gibt noch ein Remake von 2014. Da hat Brian dann noch produziert als Executive. Es ist von John Hewitt, wurde die Regie geführt. Es spielt auch Dominic Purcell als Hauptrolle mit, den kennt man ja auch durchaus. Also der soll aber gar nicht mal so gut sein. Ich habe mir den jetzt nicht angeguckt. Dave ist ja für sowas mal gerne gut. Hast du ja bei Patrick auch gemacht, hast du hier aber nicht getan, oder?
Ich wusste bis gerade eben gar nicht, dass es ein Remake gibt.
Ja, dann
direkt auf die Watchlist. Ist schon im Amazon-Bestellkörbchen.
Genau, schon direkt. Ja. Wie heißt das bei Amazon nochmal, wenn man diesen Schnellkauf-Option schon direkt...
Ja, Sofortkauf.
Sofortkauf.
Jetzt kaufen. Ja, bei also Ende der Aufnahme ist es dann schon da.
Ja.
Das wäre geil, per Drohne. Kannst
schon
direkt gucken gehen.
Direkt bei 3 Anbietern parallel bestellt, damit auf jeden Fall irgendeine zuerst da ist.
Ja. Ja, ich fand den Film in Summe überraschend cool. Was heißt überraschend? Ich habe ein paar Szenen daraus gesehen, aber wie das häufig so ist in so Dokus, werden ja meistens die richtig geilen Szenen reingeschnitten. Und wenn du dir den Film dann mal anguckst, gerade so im Exploitation-Genre, dann hast du manchmal sehr, sehr viel Gelaber und halt zwei geile Szenen und die haben sie dann da reingepackt. Aber ich finde den von seiner Prämisse für die Zeit auch und von seiner Konsequenz, die er da an den Tag legt, inklusive Gewalt und auch die Leute, die er hier rangekarrt hat, um die darzustellen, finde ich den eigentlich schon ziemlich cool. Und der hat mir echt Bock gemacht. Das kann ich nicht anders sagen. Ich glaube, das geht so in so eine Halb-Guilty-Pleasure-Richtung. Ich habe aber schon gesehen, dass Betty den nicht so geil fand, der Mann.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Ich glaube, die hat ihm irgendwie 2 Sterne gegeben bei Letterboxd oder so. Ich dachte, oh, hat er sie gezwungen mitzugucken?
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann wir den geguckt haben. Naja.
Naja.
Es sei ihre eigene Meinung gegönnt. Ich sehe das anders. Ich mag den nämlich sehr gern.
Das ist schön.
Also ich finde, das ist ein wunderbar sleaziges Ding und ich habe auch, also was auf mich, der wirkt auf mich ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil auch für einen 82er-Film, der eigentlich für mich mehr wie ein 70er-Jahre-Grindhouse-Film wirkt. Also mag zusammenhängen, dass das Budget zusammengekürzt worden ist, mag an dem Thema oder an dem Stoff liegen, sage ich mal. Mag auch daran liegen, dass die 80er in Australien vielleicht später angekommen sind. Das vermag ich heute nicht mehr zu sagen. Aber er wirkt auf mich halt wirklich wie so ein dreckiges 70er-Jahre-Ding. Und das ist ja manchmal so, dass du am Anfang einer Dekade so die letzte Dekade immer noch mitschwingst. So dass die frühen 2000er sich immer noch sehr stark angefühlt haben wie die späten 90er. Und das ist eigentlich immer so, weil klar, es muss immer Übergänge geben. Und kann mir durchaus vorstellen, dass Tarantino, der ja offenkundig immer wieder sagt, dass er die 80er für mit das schlimmste Jahrzehnt der Filmgeschichte hält, dass er den trotzdem feiert, eben weil er so aus der Zeit gefallen ist. Und gerade das macht ja eben auch so viel Spaß an dem Film. Und insofern, klar, Roger Ward stiehlt da die Show, wie ich finde. Einfach mit seiner immensen Physis ist das so der Typ, an den man sich am ehesten, glaube ich, erinnert. Und also ich finde, das ist ein großartiger, blutiger Spaß für jeden Sleaze-Fan. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie ist die Verfügbarkeit? Ich habe so einen australischen Import und eine VHS, eine deutsche, aber darüber hinaus weiß ich es gar nicht, aber definitiv lohnenswert. Ja. Einer der stärksten Filme, aber da kommen wir vielleicht später ja auch noch drauf.
Es gibt in Deutschland, glaube ich, einen Release, ne? Den hast du ja aufgeschrieben, Dennis. 2016, genau. Davor, und ich vermute, die verwenden das gleiche Master, gibt es eine Blu-ray von 2015 in 3 Media-Book-Varianten aus Österreich von Illusions Unlimited oder Entertainment, kriegst du nicht mehr zusammen. Und das habe ich mir erst vor ein paar Monaten gegönnt, ja, also kriegst du noch problemlos bei den typischen Media-Book FSK 18 Plus Portalen wie Filmundo und so weiter zu ganz normalen Preisen. Ja.
Ja. Ja. Ich habe mich übrigens auch gerade geirrt. Betty hat den anderen Film, den ich bringe, so bewertet. Nein. Den hier gar nicht. So.
Ach so, ja, das, ja.
Also ich habe die Charaktere extrem gefeiert in dem Film, ja. Wie wie unterschiedlich die ausgeprägt sind, wie die aussehen, was die für Fähigkeiten haben und da unterschiedlich an diese Menschenjagd dann rangehen. Alter, fand ich top. Wenn man mit dem Anspruch vielleicht rangeht, ein möglichst rundes Ding zu bekommen, ja, ich fand am Ende hat man vielleicht gemerkt, dass so ein bisschen die Produktionszeit knapp war. Da wirkte für mich ein bisschen was zu hektisch immer wieder. Aber ey, das ist dann Jammern auf höherem Niveau. Ich habe das Ding auf jeden Fall auch gefeiert.
Ja, das sind wir uns doch dann Gott sei Dank alle einig. Dann gucken wir mal, ob die anderen Menschen sich da auch anschließen. Aber bei IMDb sieht es mit einer 5,9 ganz düster aus. Die Kritiker haben sich Gott sei Dank gar nicht erst rangetraut. Den Score will ich auch gar nicht wissen von den feinen Herren. Bei Letterboxd kommt er recht versöhnlich weg mit einer 3,2. Ich bin aber noch versöhnlicher, denn von mir kriegt das Ding eine satte 8.
Wow. 7,5 von mir.
Stark.
Ja, 7,5 bin ich auch dabei.
Stark. Dave, du weißt, was du tun musst. Drück den Knopf.
Ja, ist gedrückt. Anscheinend, ja, wird es nicht richtig übertragen. Also kannst du davon ausgehen, dass ich dann drücke für die Aufnahme.
Gut. Top. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Film, den wir eben schon angesprochen haben. Menschen verkleiden sich wie die Hauptfiguren in diesem Film und fahren mit Fahrrädern rum wie Figuren in diesem Film. Hermann, was hast du uns mitgebracht?
Vielen Dank für diese wunderbare Überleitung. Ja, es geht um die BMX-Bande. BMX Bandits im Original aus dem Jahr des Herrn 1983. Also quasi ein Jahr nach Turkey Shoot. Und ja, was soll man sagen? Wenn man einen relativ menschenverachtenden Film dreht oder zumindest einen Film mit menschenverachtenden Themen und brutaler Gewalt und Leute werden zum Sport gejagt und zerhäckselt, ist die einzig logische Konsequenz, die man machen kann, im nächsten Jahr einen Film über drei Teenager in Sydney zu drehen, die mit ihren bunten BMX-Fahrrädern durch die Gegend cruisen. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn Brian Tarantino Smith bleibt sich da schon einigermaßen treu, denn der Film eröffnet mit einer brutalen Sequenz eines Banküberfalls, als einige Menschen, Männer mit Schweinemasken eine Bank hops nehmen. Das ist dann auch das ganze Ding, was den Film auslöst und der Konflikt, der sich über den ganzen Film weiterzieht, denn die Beute, beziehungsweise die Walkie-Talkies, die sie verwenden, werden gedroppt und werden vielleicht später von ein paar Leuten gefunden, aber das ist jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Denn wer ist denn die BMX-Bande überhaupt, stellt man sich die Frage, wenn man diesen Titel hört und dieses wunderbare Plakat dazu sieht, mit drei Menschen, zwei Jungs, eine Mädel auf titelgebenden BMX-Fahrrädern. Brian selbst credit sich ja selbst damit, dass er quasi Nicole Kidman entdeckt hat mit diesem Film. Das ist vielleicht so halbrichtig. Sie hatte einige Filme, also hat zwei Filme in demselben Jahr 1983 gebracht. Das ist zum einen eben BMX Bandits und dann Bush Christmas, 40 Grad im Schatten. Hatte vorher bei zwei Fernsehfilmen noch kleine Rollen, die sind aber so klein, dass sie bei Wikipedia nicht mal einen Link haben. Aber ja, jedenfalls, Brian ist vertritt nach wie vor die Meinung, er hat Nicole Kidman auf uns losgelassen, die wir natürlich dann, die jeder mittlerweile kennt aus unzähligen Filmen, Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Dogville, jetzt gerade kürzlich erst Baby Girl, Bombshell war dabei, ich glaube, die Liste lässt sich jetzt hier beliebig
verunstaltet und ja. Wie ist die HBO-Serie, wo es zwei Staffeln gibt mit den Frauen, die von ihren Männern teilweise scheiße behandelt werden? Little Big Lies, hieß die so?
Mit Big Little Lies, glaube ich.
Big Little Lies, ja, stimmt.
Ja, aber es geht, also The Killing of a Sacred Deer ist
endlose Filmografie. Ja.
Eine endlose Filmografie mit, also man kann schon sagen, also wenn man sie nicht zur A-Listerin zählen will, dann kratzt sie schon sehr stark da dran. Und hat mit BMX Bandits eben ihren ersten richtig großen Auftritt, der ihr dann auch weitere Rollen, ja, also sie ist quasi in Australien über Nacht zum Star geworden. Mhm. und damit ihre weitere Karriere geebnet. Was für ein toller, toller Lebensweg das doch ist, mit einem BMX-Film so einzuschlagen. Worum geht es denn aber? Ihre beiden Kumpels, die da heißen PJ und Goose, also weil natürlich coole BMX-Kids in der Zeit solche Namen, also die, da kommt keiner um die Ecke und heißt Herbert, sondern das sind PJ und Goose. Gespielt werden die von Goose ist James Lucton und PJ ist Angelo D'Angelo. Den werden wir nachher auch bei dir, lieber Dennis, nochmal wieder treffen. Mhm. Aber beide sonst als keine großen Namen und auch darüber hinaus in dem Film keine wirklich großen Namen vorhanden. Mir persönlich sagt keiner von denen wirklich was. Interessant wird's aber bei der Crew, denn Kamera gemacht hat hier niemand anderes als ein gewisser John Seal. Und John Seal hat einen so kleinen Independent-Hit gelandet vor 10 Jahren ungefähr, der dann nämlich heißt Mad Max Fury Road. Und damit eine, also der ja nun wirklich epischste Bilder produziert hat. Und hier dann mit BMX Bandits ja nicht den Anfang seiner Karriere gemacht hat, aber lustigerweise seinen Anfang auch bei Brian Trenchard Smith gemacht hat, nämlich bei Death Cheaters. Das ist ein Film, der eigentlich eine Serie werden sollte, aber auch bei diesem Film hat John Seal die Kamera übernommen. Was gerade auch am Anfang wunderbar zu sehen ist, in hochkontrastreichen, sehr knalligen, also man kann ja schon fast von Technik, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich Technicolor verwendet haben, aber es sieht sehr nach Technicolor-Film aus, wenn vor dem blauesten Blau eines Himmels, den man so wahrscheinlich auch nur in Sydney finden kann, dann knallrote BMX-Handschuhe angezogen werden, dann weiß man alles klar, wir sind hier mitten in den 80ern. Also alles, was vielleicht ein Jahr vorher bei Turkey Shoot noch nach den schmierigen 70ern ausgesehen hat, das ist hier komplett über Bord geworfen. Lustigerweise ist es nämlich auch Turkey Shoot gewesen, der Brian Trenchard Smith überhaupt erst in die Rolle gebracht hat, diesen Film zu inszenieren, weil die Produzenten Turkey Shoot gesehen haben und beeindruckt waren, wie gut er tatsächlich die ganzen Action-Sequenzen umgesetzt hat und ihn dann kurzerhand dazu an Bord geholt haben. Er hat sich dann noch dafür eingesetzt, dass der Film von ursprünglich Melbourne nach Sydney verlegt werden konnte, weil er dort einfach schönere Drehorte kannte und BMX-Szenen an Orten drehen wollte, die, wo man sonst eigentlich keinen BMX erwarten würde. Also zum Beispiel die Baustelle würde mir da jetzt erstmal einfallen, die dann später zu einem großen Handlungs-Set-Piece wird. Also wir treffen PJ und Goose, die fahren ein bisschen durch die Gegend, machen ein Rennen entlang der Promenade und sammeln ihre Freundin Judy, gespielt von Nicole Kidman, ein. Die versucht sich Geld dazu zu verdienen, indem sie an einem Supermarkt irgendwelche alten Einkaufswagen zusammensammelt. Aber wie das natürlich so ist mit diesen verdammten Kids mit ihren BMX-Fahrrädern, stiften die nur Ärger und Judy verliert ihren Job. Tja. Dumm gelaufen. Sie wollte sich natürlich auch so ein schönes BMX kaufen. Kann sie sich jetzt erstmal ins Skat drücken. Also was machen natürlich so ein paar Jugendliche? Sie gehen runter zum Hafen und versuchen Muscheln zu fangen, um die dann möglichst gewinnbringend zu verkaufen. Während sie das tun, entdecken sie allerdings eine Kiste dort am Wasser und in dieser Kiste oder Box sind die eben angesprochenen Walkie-Talkies, die von den Männern benutzt wurden, die für diesen Banküberfall verantwortlich sind. Das wissen die natürlich nicht, nehmen die Walkie-Talkies mit, denken, boah geil, die können wir ja gut verticken und damit auch entsprechend Patte machen, damit sie sich endlich mal ein Fahrrad kaufen kann. Nehmen die mit, aber genau in dem Moment tauchen dann nämlich auch die zwei von den Typen des Banküberfalls auf und wollen auch die Box einsammeln, bekommen das mit, dass die weg ist und so entwickelt sich eine Art Katz-und-Maus-Spiel, dass hier ein paar heftige Gangster, die für The Boss, heißt der nur, ich glaube The Boss war es, oder The Man, eins von beiden, The Boss doch, also nicht Bruce Springsteen, sondern gespielt wird der von Brian Marshall, der hat hier einen Link tatsächlich, vielleicht hat der, kennt ihr, sagt euch Brian Marshall etwas, sonst muss ich hier mal ganz kurz drüber scannen.
Mir hatte der
Film The Punisher mitgespielt in dem 89er Film, aber sonst sehe ich da jetzt erstmal
Spy Who Loved Me.
Bitte?
Also der hat auch noch in einem Bond mitgespielt, ne?
Der Spion, der mich liebte, genau.
Genau. Ah, ja.
Und Punisher, also mit hier Dolph Lundgren und das grüne Blut der Dämonen, den kenne ich auch noch.
Ja, den, ja, hat, also, den hatten wir hier ja schon, ne?
Genau, das war hier Hammer Films. Ja, den hast du, den gebracht, glaube ich, ja. Quatermass in the Pit, ja.
Ja. Jedenfalls, dieser Boss will natürlich nun alles daran tun, dieses mögliche Leck aufzumergeln und möchte unbedingt seine Walkie-Talkies zurück. Wohingegen die BMX-Kids, die BMX-Bandits schon einige an ihre Kumpels vertickt haben. Und jetzt, ja, erleben wir jede Menge Verfolgungsjagden, abstruse Situationen auf einem Friedhof und natürlich auch eine krasse, große Verfolgungsjagd und Versuche, sich gegenseitig auszutricksen, Richtung Ende in diesem Film, der daherkommt, wenn jedes Mal ein BMX-Fahrrad auf einen zugeflogen kommt, natürlich in Slow Motion mit einem schönen Synthesizer-Wish-Effekt. Also immer, wenn ein Fahrrad auf dich zugeflogen kommt, ist das in wunderschöner Slow Motion gefilmt und du bekommst natürlich, als hättest du es nicht selber schon gewusst, kriegst du noch so ein um die Ohren geballert, um zu verdeutlichen, wie cool die jetzt einfach alle sind mit dem Fahrrad. Viel mehr kann man dazu gar nicht sagen. Es gab vor einigen Jahren mal einen Red Bull Film mit BMX-Ridern, die bei Red Bull gesigned sind, der sehr stark an die BMX-Bandits angelegt ist. Also die Leute tragen dieselben Outfits, die haben die quasi die gleichen Fahrräder. Das Setting ist ein ähnliches, die Setpieces sind ähnliche. Dieses Video ist allerdings nur 15 Minuten lang und es ist im Endeffekt der gleiche Film. So viel zum Thema Plot, was du ja auch gerade schon bei Turkey Shoot angesprochen hattest, Dennis. Plot ist hier nicht besonders viel. Die Kritiker haben gesagt, das ist ein spaßiger Film, der dazu dient, BMX-Fahrräder zu verkaufen. Hat er wahrscheinlich geschafft, ohne das jetzt nachgeprüft zu haben, hat er sicherlich den Verkauf von BMX-Fahrrädern in Australien, England und der westlichen Welt um mindestens 300% angekurbelt, weil das einfach alles auch so unglaublich cool daherkommt. Also die machen die coolsten Stunts, es ist alles super knapp und es ist im Endeffekt aber, und da müssen wir uns nichts vormachen, das ist ein Film, der an Teenager gerichtet ist. Es ist ein typischer Teenager-Film, wie die Beach-Filme der 60er ist das hier einfach das Ding für die 80er, was so manche Leute auch mit was für Skateboard-Filme sowas wie Gleaming the Cube oder Thrashing gewesen sind, ist eben die BMX-Bande für alle, die in den 80er Jahren ein Fahrrad hatten, die das Bonanza-Rad schon weggestellt hatten und jetzt gesagt haben, BMX ist der neue heiße Scheiß. Für diese Leute war der Film letztlich da. Brian Trenchard-Smith wollte halt so alte Comedies damit ein bisschen herauskitzeln, also hat sich so an alten, naja, nicht Slapstick-Filmen, aber schon an alten Komödien erinnert, die aber auch gleichzeitig sehr stark pointiertes physisches Spiel hatten. Also gutes Timing, gute Aktion und halt auch Action, aber alles irgendwie lighthearted und lustig. Und ich glaube, das ist ihm im Großen und Ganzen auch wirklich gut gelungen. Wobei der Film eben am Ende das ist, was er ist, nämlich eine Aneinanderreihung von vielen interessanten, gut choreografierten, geil aussehenden Fahrradszenen mit einem Plot, der, glaube ich, mehr Alibi ist als alles andere. Nichtsdestotrotz sicherlich ein Kultfilm in einigen Kreisen, einfach weil es so lustig ist. Ich habe es gerade schon gesagt, dass offensichtlich einige Menschen diesen Film so sehr in ihr Herz geschlossen haben, dass sie ihn zum Teil ihrer Identität gemacht haben, die Figuren cosplayen, die Fahrräder so exakt, wie es nur irgendwie möglich ist, nachbauen. Und das ist natürlich auch was Schönes, für einen Film, der über 40 Jahre alt ist, immer noch so einen Impact zu haben. Muss ich sagen, ist BMX Bandits sicher rangiert ganz weit vorn in den Subkulturfilmen der 80ern. Also nicht umsonst ist auf der Blu-ray, wenn man sie einlegt, erstmal ein Trailer zu Beat Street. Also wenn ihr was mit Beat Street und solchen Filmen anfangen könnt, dann ist BMX Bandit sicherlich auch was für euch. Und ich weiß nicht, wie viele Hörer ihr tatsächlich habt, die so unter 20 sind, aber ich glaube, für diese Zielgruppe ist es in erster Linie. Mittlerweile sind es wahrscheinlich eher so die mit 40er, die dann vorm Fernseher, mit 40er, Anfang 50er, die vorm Fernseher sitzen und dann irgendwie sagen, wisst ihr noch, damals, das konnte ich auch mal. Und alle so, ja, okay, Opa, geh wieder ins Bett. Aber
guck dir lieber die VHS-Kassette an.
Ja, genau. Das ist in Ordnung. Komm, hier, nimm dein, wie heißt das? Dieses Wärmegel und dann ist gut.
Solange es nicht dieses Flammengel ist, von dem Dennis gesprochen hatte.
Das Flammengel, genau. Das ist genau das, was sie brauchen.
Ich leg mich brennend ins Bett.
Das wäre Hardcore. Also Grand Page würde ich das zutrauen. Aber
definitiv.
Der war hier auf jeden Fall schon nicht mehr mit dabei. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen, ohne viel mehr kann ich jetzt auch nicht verraten.
Das ja, hast du ja eine Menge vom Inhalt ja auch erzählt.
Ich denke
du,
auch.
Du kanntest den vorher schon?
Ja, ich kannte den schon. Das war auch einer von denen, die ich vorher kannte, ohne zu wissen, wer Brian Trenchard-Smith ist. Aber eben, was ich gerade sagte, so mit Beat Street und so eine, in, um solchen Subkulturfilmen der 80ern, da ist man relativ schnell dann bei der BMX-Bande rausgekommen.
Weißt du noch, wie alt du ungefähr warst, als du das erste Mal gesehen hattest?
Das muss so vor 8, 9 Jahren gewesen sein. Ah, ja. Also auch schon ziemlich an der Zielgruppe vorbei. Also ich glaube, ich habe den das erste Mal mit dem Blu-ray-Release gesehen und das muss so 2016 rum gewesen sein. Oder 15 in dem Dreh. Also kam zu meiner BMX-Zeit doch zu spät. Ich wollte ja so in der 6. Klasse, wollte ich ja auch unbedingt BMXer werden.
Ah, ja.
Da hatte aber die BMX-Bande weniger Einfluss drauf. Da war es eher Matt Hoffmans Pro BMX.
Oh. Boah, da hätte ich mal wieder Bock drauf, das zu spielen.
Ich hab's neulich mal wieder rausgekramt. Das, cool.
Viel PlayStation
mehr
1 oder was?
Nostalgie als alles andere. Nee, das schon, also ja, der erste Teil war auf der PS1, ich habe jetzt den zweiten Teil gespielt, das war dann schon PlayStation 2. Aber geiles Spiel, ist aber, wie gesagt, ist mehr Nostalgie als alles andere. Und Tony Hawk läuft ihm dann doch immer wieder den Rang ab.
Kommt aber jetzt ja, für alles Teil 3 und 4 Remastered kommt nächste Woche raus. Ich könnte Matt Hoffmann eigentlich auch mal ranholen.
Auch in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich Teil 4 jetzt auch wieder vor kurzem nochmal durchgespielt im Original.
Cool. Sehr gut.
Aber ja.
Habe ich auch noch da.
Das ist so alles meine, deswegen, das war so ein bisschen meine Jugend und da ist BMX-Band jetzt ein bisschen dran vorbeigeschrammt. Also den kannte ich damals noch nicht, als ich ihn vielleicht hätte sehen sollen. Aber ja, ein quirlig bunter Familienfilm, der Spaß macht für alle und komplett anders ist als das, was Brian vorher so gemacht hat.
Hat das bei mir funktioniert. Dennis, kanntest du den auch vorher schon? Oder?
So ja, ich habe den letztes Jahr das erste Mal gesehen, bevor ich wusste, dass wir das hier jemals machen werden, habe ich mir diesen Film angeguckt. Also ich auch komplett an der Zielgruppe vorbei. Ich war damals ein BMX-Kid, also ich hatte das und wir haben uns auch so eigene Offroad-Strecken gebaut und irgendwelche Sandhügel aufgeschichtet, damit wir da drüber springen konnten und so ein Blödsinn. Also der hätte mich damals wahrscheinlich richtig abgeholt. Aber ich habe ihn damals nicht gesehen. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch so über was wie Stranger Things und so, wenn ich Kids mit dem BMX sehe, kriege ich Nostalgiegefühle. Dementsprechend hat das hier für mich auch funktioniert. In Maßen, aber es hat für mich funktioniert. Du hast ihn ja jetzt zum ersten Mal gesehen, richtig?
Ja, leider, leider. Das wäre echt ein Film gewesen, der mich in meiner Jugend auch geprägt hätte, so wie es damals die Goonies oder manch anderer, ja, Teenie-Film getan hatte. Mich hat er so aber auch ausreichend auch schon unterhalten. Ja, also ich glaube, damals hätte er mich wirklich begeistert und zum mehrfachen Gucken animiert. Jetzt bin ich froh, ihn endlich mal gesehen zu haben und ja, ist unterhaltungswert. Also nicht ganz so, wir sind ja für Meinungsvielfalt. Ja, ich will nicht umhinkommen, darauf hinzuweisen, wer noch mehr Meinung zu diesem Film hören möchte, der kann das in der Bewegtbild-Banausen Episode 277 tun. Da hat nämlich Guess ihn rezensiert.
Ja, und da kannst du gleich den Teaser wieder rausnehmen, hört euch die Scheiße nicht an, der hat ihm nur irgendwie 4 Punkte gegeben oder so.
Genau, ja. Ja, also für mich hat er, wie gesagt, funktioniert. Und gerade das Bunte in Sydney, also das ist schon alles ziemlich cool.
Jo, das fand ich genauso. Ja.
Hermann.
Soll ich mal vorlesen? Oder
ja, gerne.
Hast du die?
Ja, gönn dir.
Okay, dann haben wir einmal bei Letterboxd eine stabile 2,9 und bei IMDb eine 5,5, was extrem schwach ist. Und 53er Metascore, also der hat es hier dann auch schon auf den Metascore gebracht, wahrscheinlich wegen Nicole Kidman, dann irgendwann haben den rückwirkend wahrscheinlich ein paar Leute da mal betrachtet. Hermann, wo bist du gelandet?
Ja, ich wäre da bei so einer 6,5 ist es dann schon, weil klar, der macht Spaß, aber der hat nicht so viel Fleisch auf den Rippen, um es mal so zu sagen. 6,5.
Da bin ich auch.
Dann drücke ich für euch mal. T Tja, ich bin da anscheinend wohlgesonnen, ja. Mich hat das Ding zumindest noch für 7 Punkte unterhalten. Mochte das Ding. Ja, ich mochte auch die Klamauk-Szenen, ja. Dieser komische blonde Bankräuber, ja. Die Slapstick-Einlagen haben bei mir irgendwie funktioniert.
Der kleine, ja, dicke Junge.
Der auch noch,
ja. Ist irgendwie witzig, dass sich bei den Filmen bisher 2 immer einig sind und einer ist einen halben Punkt drüber.
Stimmt.
Schauen wir mal, ob das beim nächsten Ding auch so ist, denn irgendwie ist der nächste Film, fühlt sich so ein bisschen an wie die logische Weiterentwicklung hier von diesem Szenario. Es hat auch ein bisschen was Retro-Charmiges aus der Kindheit und Kinder ermitteln, wovon träumt man nicht. Dave, was hast du uns mitgebracht?
Vielen Dank für die Überleitung auch von mir. 3 Jahre später kam es zu Frog Dreaming, also der Originaltitel. In Deutschland kam er auch unter dem Titel Der Geisterjäger raus. Oder was hatte ich noch gelesen? Was hatte Brian Trenchard Smith noch erwähnt? Das war The Spirit Chaser. Ja. Ich werde mal noch ein paar Namen droppen, weil das repräsentiert auch so ein bisschen vielleicht dann auch so das Inhaltliche, wozu ich gleich zum Sprechen komme. Weil Frog Dreaming ist angelehnt an die sogenannte Dreamtime, ja, in Deutsch vielleicht auch Traumzeit, ja, das ist was aus der Spiritualität der Aborigines, spiegelt vielleicht auch vom Begriff her nicht ganz das Wesen dieser Spiritualität wieder, weil es hier nicht um irgendwie Träume geht. Ich will da aber auch nicht, weil ich da erstens amateurhaft bin und zweitens man sich da, glaube ich, sehr gut auch einfach mal separat mit beschäftigen kann, ja, und da einlesen kann. Aber er greift halt so verschiedene Themen der Aborigine-Kultur dann auch auf in dem Film. Und damit er aber eben erfolgreich auch außerhalb von Australien vermarktet werden kann, hat sich in den USA The Quest als Titel durchgesetzt. Die Blu-ray, die ich mir dann auch gekauft habe, trägt genau diesen Titel auf dem Cover. Mit ansonsten dem typischen Filmplakatmotiv. Und lustig fand ich, dass für den Vertrieb in UK der Titel The Go Kids gewählt wurde, wo auch Brian Trenchard Smith gesagt hat, wahrscheinlich lag es eben an dem, ja, im vorherigen Jahr erschienenen Film The Goonies, ja, der sehr erfolgreich nämlich lief. Und The Go Kids gibt es vielleicht schon vom Namen her eine gewisse Ähnlichkeit. Und um die geht's hier halt im Wesentlichen in der Story. Ja, ich mach's wirklich nur ganz im kurzen Durchritt. Cool und gefreut habe ich mich sehr darüber, dass man hier nämlich Henry Thomas in der Hauptrolle sieht. Der spielt hier Cody. Henry Thomas war zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, 14 oder 15 Jahre alt. Also war klar, das wird eigentlich eher so der letzte Film sein, wo er als Teenager spielen kann. Und es war klar, ja, Zugpferd aus E.T. Ja, phänomenaler Erfolg. Und ja, gebürtig aus San Antonio in Texas, sollte hier für gecastet werden und die Hauptrolle spielen. Hat dann auch erfolgreich geklappt, ja. Er und seine Managerin und die Familie haben überlegt, ob es Sinn macht. Und ja, kam halt zum Schluss. Soll so sein. Und so wurde, ja, Henry Thomas eingeflogen für die Dreharbeiten. Und ich will auch jetzt schon mal vorgreifen auf, neben den unterschiedlichen Vertriebstiteln gab es natürlich verschiedene Werbeslogans. Ja. Zugpferd aus E.T. wollte man natürlich auch entsprechend vermarkten. Hier hatte ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel The Star of E.T., The Extraterrestrial and the Director of BMX Bandits invite you on a journey beyond your imagination. Ja, das ist Nummer 1. Dann gibt es noch Henry Thomas, The Star of E.T., invites you on a journey beyond you, auch sehr ähnlich, aber auch nochmal ein anderer mit Henry Thomas Bezug nehmend. Dann You loved him in E.T., now Henry Thomas is back as Cody Walpole. Oder, das ist der letzte, den ich mir notiert habe, when Henry Thomas waved goodbye to E.T., he had no idea what was coming up next. Ja, das Up Next haben wir hier aus dem Jahr 86. Und hatte auch eine schwierige Produktionslage, denn die Person, namentlich Russell Hack, der auch schon bei BMX Bandits die Story geschrieben hatte, der hatte hier schon auch den Auftrag, Regie zu führen, aber die die Produzierenden waren halt nicht ganz zufrieden mit dem, was abgeliefert wurde, hat nicht ganz deren Vision übereingestimmt und kam dann relativ kurzfristig auf Brian Trenchard-Smith, ja, auch aufgrund von gemachter Erfahrung mit ihm, ich glaube auch beim X-Bandits war das, dann zu und haben ihn gefragt, ob er vielleicht die Regiearbeit übernehmen kann. Ja. Haben sich dann bei irgendeiner Veranstaltung an den Nebentisch gesetzt und das Ganze durchgesprochen. Und er hat nämlich auch frisch gerade eine Episode einer Serie abgedreht, also war verfügbar und konnte somit direkt am nächsten Tag dann auch schon in die Dreharbeiten einspringen. Und sicherlich nicht einfach, ja, weil einiges halt schon am Laufen war. Und hier aber dann ein bisschen mehr Geld zur Verfügung stand als das, was Dennis bei Turkish Shoot erwähnt hatte. Ja, der Film hatte für australische Verhältnisse nämlich ein ganz gutes Budget. Auf IMDb stehen geschätzte 3,8 Millionen australische Dollar. Im Audiokommentar auf der Blu-ray hatte Brian Trenchard-Smith gesagt, dass das wohl 5 Millionen australische Dollar gewesen sein sollten, was so 3 Millionen US-Dollar entsprach. Ja. Also kommt man ein bisschen was mitmachen. Und hier im Kern sieht man eben Henry Thomas als Cody, der als Waise bei einem Ziehvater namens Gaither groß wird, der von Tony Barry gespielt wird. Den sieht man später auch nochmal in dem australischen Touristenfilm Australia, auch wieder mit Nicole Kidman. Aus dem Jahr 2008. Oder ich nehme halt auch immer wieder gerne Filme in Bezug, die auch in der Exploitation-Doku erwähnt werden. Er hat hier auch bei Midnight Spares aus dem Jahr 83 mitgespielt. Und ich erwähne ihn deshalb, weil er auch einfach sehr sympathisch in dieser Rolle rüberkommt, immer wieder im Film. Aber vielmehr spielen hier neben Cody noch Wendy und Jane eine Rolle. Das sind nämlich zwei Freundinnen von ihm, mit den er dann quasi so eine Art Abenteuer erlebt, um dieses Dreamtime-Thema im Allgemeinen. Und zwar gibt es nämlich bei denen in der Nähe ein See, ja. Später weiß man, wie der See entstanden ist. Ich werde nicht spoilern. Und da kommt dann das sogenannte, ich hoffe, ich spreche richtig aus, ja, Bunyip zum Thema. Das ist in der Aborigine-Kultur eine Kreatur, die vorrangig in irgendwelchen Wasserstellen, ja, sei es Billabongs oder in irgendwelchen Mooren oder Bächen auftreten kann. Und ja, das soll angeblich sein Unwesen treiben, da in dem örtlichen See, wo die Kiddies sich auch ab und zu aufhalten. Und man erlebt Cody als sehr erfinderischen, aufgeweckten Jungen, der viel in seiner Garage rumbastelt und rumschweißt und zum Beispiel für die Gleise vor Ort sich da irgendwie was an sein Fahrrad bastelt, damit er im ultraschnellen Tempo von A nach B kommen kann und irgendeinen Rekord brechen will und da von der ganzen Dorfbevölkerung dann auch begleitet wird, die das ganz gespannt dann mitbeobachten. Und mehr würde ich gar nicht erzählen wollen zur Story, ja. Typischer Jugendfilm mit einer tollen, für mich tollen Abenteuergeschichte, weil hier auch, finde ich, unvoreingenommener Aborigines gezeigt werden, ja, auch die Umstände vielleicht gezeigt werden, in denen sie leben, was manchmal auch echt ärmlich ist. Ich weiß nicht, wart ihr mal in Australien? Habt ihr da? Okay.
Nee.
Ja, ich habe das auch nur am Rande mitbekommen, ja. Ich erinnere mich noch, ich bin ja alt, ich erinnere mich noch an die Olympischen Sommerspiele, die in Australien stattgefunden haben, ja. Und dass es ja ein Riesending in Australien war, dass da auf einmal, ich glaube, eine Frau war es, mit Aborigine-Abstammung, da die Fackel ins Stadion reintragen wurde, ja. Das war das Halbwissen, was ich da mitgebracht habe, und hatte halt immer wieder mitbekommen, wie sehr auch immer noch so eine gewisse Apartheid da am Start ist, ja. Im Gegensatz zu Neuseeland. Ich hatte 2,5 Wochen Australien und 2,5 Wochen Neuseeland gemacht und da hatte ich halt einen direkten Vergleich. Ja, die Maori sind da ganz anders in der Gesellschaft angekommen in Neuseeland als die Aborigines in Australien. Also es war schon echt krass. Ich war da auch das hatte ich, glaube ich, mal erzählt, Dennis, im Kakadu National Park in Darwin und da sind wir dann auch mit so einem kleinen Flugzeug über Aborigine-Territorium geflogen und haben dann da gesehen, wie die da wieder gehaust wird und wie da wirklich Alkoholprobleme am Start sind. Das, ja, also war irgendwie, fand ich hier dann angenehmer zu sehen, die Brücke, die geschlagen wurde und dann auch wirklich interessante Aborigine-Kultur hier eingewoben wurde in die Geschichte. Ja, so viel zum Inhalt und ich gucke, ob ich noch weitere interessante Fakten mitgebracht habe, über die ich unbedingt sprechen wollte. Ja, ich wollte erwähnen, dass der Audiokommentar auch nicht nur mit nicht nur von Brian Trenchard-Smith gesprochen wurde, sondern auch von Mark Hartley, der uns ja die wunderbare Not Quite Hollywood-Doku überhaupt erst beschert hat, dem Cutter Brian Kavanagh. Der hat auch The Devil's Playground, Long Weekend, The Chant of Jimmy Blacksmith genau geschnitten. Also auch wieder Filme aus der Exploitation-Doku. Dann kommt auch noch Kostümistin Aphrodite Kondos zu Wort. Die hat auch für The True Story of Eskimo Nell oder Der Tag nach Halloween, auch beides Exploitation-Doku-Filme, oder auch Die Blaue Lagune kostümiert, wobei ich mich da gefragt habe, was war da ihr Job bei Die Blaue Lagune?
Italien abkleben.
Ja, genau. Und auch bei Insel der Verdammten, ja, war sie auch am Start. Also hier haben wir auch wieder eine Querverbindung. Ansonsten gibt es auf der gibt's auf der Blu-ray mega sympathische Rückblicke. Ja, Brian Trenchard-Smith ist zu Henry Thomas damals ich habe vergessen, wo der mittlerweile wohnt, ja, nach Hause gedüst und hat da mit ihm einen Rückblick und Interview zum Film geführt, was ultra sympathisch rüberkommt. Ja, aber dann eben auch noch mit den beiden Freundinnen im Film, den beiden Hauptdarstellerinnen, die gespielt werden von Rachel Friend und Tamsin West, die haben nur ganz wenige Credits, ja, und auch dann nichts mehr Bekannteres als hier Frog Dreaming. Auch das sehr sympathisch, weil die eben nicht Karriere filmtechnisch gemacht haben und dann einfach, mich freut es immer, wenn man dann einfach Leute von damals sieht und nochmal vor die Kamera gebracht werden mit rückblickendem Charakter. Ja, Teenie-Ding, FSK 12-Freigabe, kann man sich vielleicht drüber streiten. War sicherlich auch nicht förderlich für ein Spiel, hat wahrscheinlich auch ein bisschen zusammengespielt. Ja. Wir hatten das Thema mit dem Verleihtitel, ja, dass Frog Dreaming eben schwierig war für den Verkauf international, deswegen ja unterschiedliche, auch englische Titel hat. UAA Films war hier auch eingebunden, die haben das Ganze auch mit in Auftrag gegeben. Die haben, das ist eine australische Produktionsfirma, die haben auch Razorback 1985 an den Start gebracht. Ich will unbedingt noch.
Ich hätte Frog Dreaming viel spannender als Titel gefunden, so, weil du weißt halt nicht, was es ist. Yeah. Deswegen finde ich es irgendwie viel anziehender als so ein 0815 Go Boys oder wie der andere war.
Das stimmt. Auch als Jugendlicher, wenn du mit 12, 13 vorm Kino stehst und da stehen nur die Titel und da steht dann Frog Dreaming.
Weiß ich nicht. Kommt aufs Poster an, würde ich sagen.
Mhm. Ja, und das Poster, das ist hier schon auch ganz cool. Ich glaube, das. Ja. Also beim Poster hätte ich auf jeden Fall als 12-, 13-Jähriger Bock gehabt, mir diesen Film im Kino anzugucken. Definitiv. Ich will auf jeden Fall unbedingt noch erwähnen, dass Everett DeRoche hier Drehbuch geschrieben hat. Den hatten wir auch ein bisschen ausführlicher in Patrick in unserer Bastard-Episode 21, wo wir über Exploitation gesprochen haben. Ja, also hört da gerne nochmal rein, um auch etwas mehr über ihn zu erfahren. Punkt habe ich noch mitgebracht. Ach so, ich fand den Soundtrack noch grandios. Ja? Brian May, nicht zu verwechseln mit dem von Queen, sondern Brian May, der auch für viele andere Scores und Soundtracks australischer Filme verantwortlich war. Ja, ich mochte.
Ich habe ja früher immer gedacht, dass es wirklich Brian May von Queen ist. So, also ich habe das einfach nicht hinterfragt. Ich habe mir gedacht, ja klar, also es erscheint mir logisch, dass Brian May auch Filmsoundtracks in Australien gemacht hat. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, nee, Moment mal, es gibt noch einen anderen Brian May.
Ja, echt eine Frechheit. Da müssen wir, ja. Aber ja, ich bin da auch am Anfang ja drauf reingefallen. Ja, ist ein anderer und zeichnet sich, glaube ich, also vor allem der Film war dann bezeichnend für seine Karriere mit seinen Soundtracks, wird auch immer wieder erwähnt. Habt ihr noch was zum Film, was erwähnt werden sollte, was ich noch nicht rausgehauen habe?
Nö,
wie fandet
nicht.
Ihr denn?
Also ich fand, also mir hat der, ja, ich fand ihn ganz, ganz cool irgendwie. Ich habe aber irgendwie mehr erwartet. Ich weiß nicht warum. Es hat sich irgendwie so durch den Film gezogen, dass ich mehr erwartet hat. Und der fing auch richtig geil an. Also ich hatte mit dem ersten Drittel hatte ich eine ganze Menge Spaß und es hat mir irgendwie ein Versprechen gegeben, für, zumindest aus meiner Wahrnehmung, dass da was Fettes im Finale kommt. Und es waren auch ein paar richtig geile Shoots dabei. So im Zwischenteil, wo es ein bisschen mysteriöser und gruseliger wird. Mich hat leider das letzte Drittel irgendwie komplett verloren und oder nicht komplett verloren, aber irgendwie ein bisschen ernüchtert zurückgelassen. Deswegen, ich fand ihn spaßig, aber der hätte echt für mich noch geiler sein können.
Okay, das ist gut, dass du es erwähnst, weil dann kann ich noch einen letzten Fakt bringen, den ich mir notiert habe. Ja. Das ganze Ding geht 93 Minuten, also Pi mal Daumen eine halbe Stunde hatte sich Dennis ein bisschen mehr Unterhaltung noch gewünscht.
Ja, oder einen anderen Dreh. Irgendwie also einen anderen Turn, in andere, so ein bisschen.
Hermann, wie ging's dir?
Ja, ich kannte den auch nicht vorher und muss ehrlich sagen, ich glaube, der hat mich so gar nicht bekommen. Mhm. Also das ist für mich ein Film, den hätte ich wahrscheinlich geil gefunden, wenn der so in späten 90ern im Nachmittagsprogramm gelaufen ist, weil es genau so ein Film ist, der genau in zu solcher Zeit an einem faulen Sonntag gespielt werden würde. Ich finde die Bilder schön, ich finde eben auch das Motiv, das er benutzt, also diese Bicycle Kids, finde ich super, also nicht Bicycle Kids im Sinne von BMX Bandits und krass Extremsport, sondern eben dieses Stranger Things Ding, ne? Also wie weit man mit diesen Fahrrädern unterwegs gewesen ist, ne? Neulich so ein Tweet gelesen, wo einer schrieb, so unsere Eltern hatten keine Ahnung, wie weit wir wirklich mit den Fahrrädern unterwegs gewesen sind. Es gab ja jetzt so ein Zeitschriftenprojekt, nannte sich Recorder, ist leider nach zwei Ausgaben eingestellt worden, aber da in der zweiten Ausgabe ist zum Beispiel auch ein fetter Artikel über eben Kinder mit Fahrrädern im Film drin gewesen. Also das ist ja wirklich schon so ein Ding und das nimmt er hier gut auf, aber darüber hinaus hat der Film mich leider so gar nicht bekommen. Also vielleicht, ich bin da auch ehrlich gesagt, also bin ich ehrlich, bin da gestern Abend eingeschlafen bei lag jetzt nicht nur, was jetzt nicht nur am Film lag, aber auch nicht nur an meiner allgemeinen Müdigkeit. So, und hat mich einfach in ganz vielen Sachen nicht abgeholt. Also, vielleicht habe ich es überhört, aber ich habe bis zum Ende nicht so richtig gecheckt, was dieses Frog Dreaming ist. Wirkte für mich insgesamt alles nicht wirklich kohärent. Dann hatte der coole Momente, aber es hat im Großen und Ganzen für mich einfach gar nicht gezündet. Auch das Ende fand ich irgendwie schräg. Und es ist so ein Ding, das guckst du wahrscheinlich als Kind, verbindest damit große Nostalgie und dann kann das auch ein cooler Film sein. Aber wenn du das jetzt so als Erwachsener das erste Mal anschaust und da geht eben diese komplette Ebene von Nostalgie. Ich meine, das ist ein Film, der für Kinder gemacht ist. Und das wirkt eben wie Michel aus Lönneberger im Outback. Und im Endeffekt, nee, muss ich sagen, war es leider, hat's mich nicht. Es hat mich nicht bekommen und ich fand den nicht besonders spannend, nicht besonders zusammenhängend, mit vielen interessanten Ideen, die aber in alle möglichen Richtungen dann wiederum gegangen sind. Und auch wenn ich das Thema mit den Aborigines und dem und der Bio-Message, die er ja letztlich auch hat, und der Öko-Message und dem Schrott und allem drum und dran natürlich hundertprozentig unterschreibe, ist es für mich einfach nicht zusammengekommen zu einem kohärenten Ding. Und deswegen fällt der für mich leider ein bisschen durch.
Ja, dann gucken wir doch mal, ob sich das in unseren Punkten auch so wiederfindet.
Das
aber Dave
wir.
Bringt ja erst noch die allgemeinen Punkte.
Richtig.
Finden alle anderen den denn so?
6,0 bei IMDb. Kein Metascore. Letterboxd ist ähnlich unterwegs bei der 2,9 von 5. Für mich hat es echt noch für 6,5 Punkte gereicht. Dennis.
Ich bin hier eher bei so einer 4.
Oh yeah. Ja, Dave, immerhin wir können tuten.
Ich tute. Sehr schön.
Ja, dann gehen wir doch mal zum nächsten Projekt über. Und da ist der Protagonist doch dann endlich mal wieder etwas älter, aber auch nicht ganz so viel, denn von Kids gehen wir zu den Teens. Und die fahren natürlich gerne auch mal sich einen Film anschauen. Und ja, Hermann, wo tun sie das denn?
Im Dead End Drive-In. Ich weiß nicht, ob Teens tatsächlich das richtige Wort ist. Es wirkt auf mich schon eher so Young Adult, würde man es heute wahrscheinlich nennen. Denn Dead End Drive-In aus dem Jahr 1986, dasselbe Jahr. Also er hat im selben Jahr wie Frog Dreaming rausgebracht, oder? War doch auch, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, genau.
Bringt er dann eben auch einen Film für die Erwachsenen heraus. Und dieser Film spielt in einer fiktiven Zukunft, in der große Teile der Welt nicht mehr bewohnbar sind und sowieso die Kriminalität durch die Decke geht und eigentlich ist alles scheiße. Und in diese Welt werden wir hereingeworfen und wir folgen einem jungen Mann, der da heißt Jimmy. Aber eigentlich nennen ihn alle nur Krabs, weil er wie ein Krebs sich verhält. Und der versucht irgendwie durch diese nächtlichen, mit Neon beleuchteten Straßen zu laufen und seinen Platz in dieser neuen Gesellschaft zu finden. Und dabei möglichst nicht unbedingt zusammengeschlagen zu werden von irgendwelchen Punks, die durch die Straßen maraudern. Das läuft dann darauf hinaus, dass er später mit seinem Bruder unterwegs ist, der mit einem ziemlich aufgemotzten Abschlepptruck durch die Gegend fährt und immer gerufen wird, wenn irgendwo ein Unfall passiert, weil auch die Teile für die Autos, mit denen die Leute durch die Gegend fahren, spärlich geworden sind, da auch nichts mehr produziert wird so richtig. Also fährt er mit seinem Truck durch die Gegend, nimmt seinen jüngeren Bruder mit und sie kommen zu einem Unfallort, wo auch mehrere oder wo dann noch ein zweiter Abschlepper kommt und auch da siehst du, die Polizei ist da, die wurden gerufen und es läuft nichts ohne Korruption. Das heißt, die Bullen werden von Jimmys Bruder dann geschmiert, damit er die Teile mitnehmen kann. Das ist allerdings alles nur Vorgeplänkel und Vorgeschichte und Worldbuilding für das Ganze, denn die eigentliche Story beginnt, als sich Jimmy dann nämlich Franks Zweitwagen, so einen schönen, ich glaube Cadillac ist es, so ein schönes, altes, rotes, amerikanisches Auto schnappt und mit seiner Freundin Carmen einen gemütlichen Kinoabend in einem Drive-In machen möchte, in so einem richtig schönen Drive-In-Kino. Und er lädt sie ein, sie fahren dahin, hinter ihnen schließt sich dann schon dieses Gitter sehr, sehr, ja, mit sehr viel Foreshadowing, würde ich mal sagen, dass da jetzt böse Dinge passieren.
Auch schon mit dem Hinweisschild,
bei der Kasse.
Ja. Das jetzt, glaube ich, drei Meilen, dass die eben nur mit Auto gefahren werden dürfen.
Genau, komm ich dann gleich noch drauf zu sprechen. Denn sie fahren dann zu diesem Kino am Ende dieser Straße. Das Schild sagt dann schon, ja, normal kostet das irgendwie $11 oder $10 und für Arbeitslose kostet es 3,50. Also nehmen sie dann auf. 350, machen wir. Und sie fahren dann rein, sehen dann dort auch Turkey Shoot, ist der Film, der dort auf der Leinwand zu sehen ist und schauen sich den Film an und alles ist cool und sie verbringen einen schönen Abend und wollen dann nach Hause fahren, stellen dann aber fest, ach du Scheiße, uns sind ja die Reifen geklaut worden. Oh nein, das heißt, keine Rückkehr möglich. Und was sich am Anfang nur als wie ein temporäres Problem anhört, ja, wir gehen mal eben zum Manager, sagen dem Bescheid, der ruft irgendwie einen Abschleppwagen und dann fahren wir wieder von dannen. Stellt sich heraus wie, nee Keule, hier kommst du nämlich so schnell nicht mehr raus. Die totalitären Regime oder das totalitäre Regime letztlich hat nämlich sich zusammengetan mit dieser Drive-In-Kette und jetzt sind wir auch wieder bei Turkey Shoot, hat aus diesen Drive-Ins kleine, ja, Konzentrationslager ist ein bisschen doll, nennen wir es Internierungslager, wo die Leute festgehalten werden, die von der Gesellschaft als nicht gute Elemente wahrgenommen werden. Das schlägt sich auch darin nieder, dass alle Menschen, die sich in diesem Drive-In-Kino aufhalten, so Punk, New Wave Fashion, also einer extrovertierter als der andere, tragen. Und das sind alles die Elemente, die nicht in der Gesellschaft willkommen sind. Wohlgemerkt die Arbeitslosen. Ja, und die bleiben jetzt da. Also anstatt, dass der Typ jemanden anruft, um sie abzuschleppen, gibt er ihnen Essensmarken und sagt so, hier, willkommen, so und so sieht das aus. Ihr bleibt jetzt hier. Also das ist alles nur eine Lug und Trug gewesen, um die Punks von den Straßen fernzuhalten. Und das ist dann so ungefähr nach dem ersten Drittel des Films, und die nächsten zwei Drittel beschäftigen sich dann mit dem sozialen Leben und den gesellschaftlichen Situationen, die sich dort in diesem Lager herausbilden und wie das letztlich alles funktioniert und wie die Leute versuchen herauszukommen, denn laufen geht nicht, du hast es gerade angesprochen, es ist eben nicht nur eine verdammt lange Strecke, sondern die ist auch unter Strom gesetzt, das heißt laufen geht da drauf nicht, unter Strom und Minen und alles und schlimm und böse. Das heißt, da ist erstmal kein Wegkommen. Und jetzt folgen wir eben dann Jimmy und Carmen, wie sie sich in ihrem Schicksal ergeben und auf sehr unterschiedliche Wege letztlich geraten. Ja, auch Cast ist hier wieder eher schmal besetzt. Ned Manning heißt der Darsteller von Jimmy, und wenn ihr da bei Letterboxd reinguckt, ist auch Dead End Drive-In der am bekanntesten, also wenn ihr nach Bekanntheit sortiert, ist das der Film, der ganz oben steht. Genauso wie bei Natalie McCurry, die Carmen spielt. Peter Whitford, der spielt den Manager des Kinos, der hat zumindest mal noch ein paar andere Credits, wenn ich die jetzt ja gerade einmal aufrufe. Der war zumindest mal bei Moulin Rouge noch dabei. Welche Rolle, das müsst ihr dann schon ein bisschen scrollen. Also man kann schon sagen, das war für die meisten hier wahrscheinlich schon Peak, dass sie solche großen Rollen auch in solchen Filmen übernehmen durften.
Aber wie schön, und das war ja auch eigentlich ihr Hobby oder ihre eigentliche Profession, ist Natalie McCurry bitte in diesem Film. Als ehemalige Miss Australia natürlich auch wegen ihrer Optik natürlich gecastet. Leider sehr tragisch oder sehr unschön an Krebs gestorben vor einigen Jahren. Aber ich fand die hier so bezaubernd. Es ist für mich ein absolutes Rätsel, dass man die nicht weiter in irgendwas besetzt hat. Also natürlich ist es keine brillante Schauspielerin, aber fuck man, die bringt doch alles mit, was du in so einer Nebenrolle brauchst.
Ja, krass, denn das hatte ich irgendwie komplett überlesen, dass sie Miss Australia gewesen ist. Aber ja, das ergibt natürlich Sinn. Aber grundlegend, und das passt natürlich auch zum Rest des Films, denn hier ist sehr viel Style over Substance mal, weil verdammt, wie geil sieht dieser Film aus. Mhm. Also allein, ich persönlich muss sagen, ich finde immer das erste Drittel noch am coolsten, wenn man was von der Welt sieht, von den anderen Straßen, von den nassen Straßen, in denen sich das Neon spiegelt, mit den anderen Gangs, die durch die Gegend fahren, mit den Autounfällen und so weiter. Das ist schon, da kommt richtig Atmosphäre auf, richtig Flair. Und das spiegelt sich dann, also das haben wir dann natürlich alles in diesem dreckigen, verlodderten Kino nicht mehr, sondern da geht's dann ums blanke Überleben, wie so ein Internierungslager eben aussieht. Das stört die meisten Leute da aber anscheinend gar nicht. Da gibt's Breakdancer, da gibt's Leute auf Skateboards, also alles, was hip und cool und irgendwie edgy ist.
Essensmarken, ja, also irgendwie für Verpflegung ist dann doch irgendwie gesorgt, ja, und Saufen und für Drogen ist auch irgendwie, ist immer was am Start.
Ja. Genau, eigentlich wollen sie nur ruhig und dumm halten, indem sie halt irgendwelche komischen Filme vorgesetzt bekommen. Lustigerweise eben Trenchards, Miss Smiths eigene Filme. Stunt Rock ist später auch noch zu sehen auf der Leinwand. Und ja, genau. Auch.
Genau.
Ja, und das sind natürlich alles so Sachen, das ist selbstironisch und das ist natürlich interessant, aber er sagt natürlich selbst, dass dieses Kino und der Film an sich ist eine Hyperrealität. Also alles ist zu einem gewissen Grad überzeichnet, aber auch nicht so krass, dass man sagt, das ist vollkommen irreal. Also es ist schon eine überzeichnete filmische Realität, die der 80er, glaube ich, gar nicht so weit entlehnt ist, wenn man sich auch mal zeitgenössische Punk- und New Wave-Videos, Dokumentationen, Bildbände etc. anguckt. Das trifft das schon eigentlich ganz, ganz gut. Und was dann aber auch ein sehr starker Punkt ist, den der Film im zweiten Teil anschneidet, ist dann eben ein Rassismusproblem, das aufgegriffen wird. Denn in dieses Internierungslager werden nicht nur diese von der Gesellschaft ausgestoßenen Punks und so weiter geschickt, sondern dann kommen später auch Busladungen mit asiatischen Menschen an. Und da geht's dann nämlich los mit Indoktrinierung und mit wirklich rassistischen Problemen, als dass diese Menschen als minderwertig von den anderen Insassen gezeigt werden. Also man spielt die Ärmsten gegen die Ärmsten aus, und während die Reichen und Mächtigen darüber entscheiden, wer in irgendwelche Lager gesteckt wird. Was ich natürlich rein politisch jetzt erstmal als interessanten Aspekt finde, auch wenn es den Film wenn dem Film so ein bisschen der Drive ausgeht, sind das natürlich wieder interessante Aspekte, über die man nachdenken kann. Also alles, was er dann in dem Moment vielleicht ein bisschen an Flair verliert, bekommt er dann zwischen den Zeilen und in der Message des Films letztlich. Und das macht den Film dann wiederum so interessant und so abgefahren. Also hat eine tolle Ästhetik, tollen Flair und eine tolle Story, tollen Soundtrack, tolle Bilder und dann aber eben auch noch eine Botschaft, die ja in den vielen B-Movies, glaube ich, auch ausbleibt oder eben gerade eingesetzt wird, weil man in Filmen mit geringeren Budgets mehr Risiken auch eingehen konnte. Und das, finde ich, macht Dead End Drive-In zu einem fantastischen Film mit großartigen Stunts. Der letzte Stunt des Films ist ins Guinness Buch der Weltrekorde eingegangen, ohne jetzt genau zu sagen, was letztlich passiert, aber ein Truck-Stunt, der über 49 Meter geht. Und das geht natürlich auch vollkommen durch die Decke, einer der teuersten Stunts sowieso. Und ja, Dead End Drive-In, ich war damals bei dem, ich hatte es gerade schon erwähnt, bei dem Screening mit Brian im Kino, als wo dann auch dann das Bonusmaterial aufgezeichnet worden ist, was auf der Access Blu-ray letztlich zu sehen ist. Und das war natürlich nochmal so ein i-Tüpfelchen auf dem Ganzen. Also der Film war rum und ungefähr fast doppelt so lang, wie der Film lief, hat er dann danach dann noch Anekdoten über Anekdoten rausgeholt, die ich jetzt gar nicht mehr rekapitulieren kann alle. Aber es war ein unvergesslicher Abend. Und vielleicht zum Abschluss, womit ihr gerade eingestiegen seid, dass der Film natürlich auch verschiedene Titel hat. Also ja, Dead End Drive-In ist der offizielle Titel. Hierzulande ist er aber mit zwei verschiedenen anderen Titeln bekannt geworden oder zumindest vertrieben worden. Und das ist nämlich Crabs, also wie der wie der Protagonist letztlich auch heißt. Spüren Sie es jetzt, Mr. Krabs, nicht ganz, sondern mit C geschrieben, Krabs, und dann als Untertitel, die Zukunft sind wir. Ein also genauso episch klingender wie nichtssagender Titel. Das ist einer der Titel, mit dem der Film in den Verleih gegangen ist. Und so ist er auch bei VPS Video erschienen, so in der Form, wie ich ihn jetzt auch angeschaut habe, nämlich Escalation. Das finde ich auch faszinierend. Ich finde es jetzt gar nicht mal so eskalierend, was da letztlich alles passiert. Aber das ist mal wieder ein perfektes Beispiel für deutsche Titelschmiede. Und ich hatte vor einigen Jahren mal mit so einem Typen Kontakt, der auch so Amateur-B-Movie-Filme gemacht hat und auch gerappt hat. Und der sein Label Escalation TV oder nee, sein Kanal nannte er Escalation TV und sein Label nannte er auch Escalation. Und der wollte unbedingt damals diesen Film sehen, als der in Deutschland noch nicht verfügbar war, sondern nur VHS Only. Da haben wir manchmal so gequatscht und meinte, ey, ich glaube, ich brauche den Film, der heißt wie mein Label. Und ich so, ja, okay, cool. War jetzt irgendwie, musste ich jetzt, als ich das Video vor ein paar Tagen in die Hand genommen hatte, musste ich da mal wieder dran denken. Also ganz abgefahren. Also, weiß auch gar nicht, was der Typ mittlerweile macht. Aber egal, lassen wir das. Also, das war
Dead End Drive-In fest, vielleicht.
Möglicherweise.
Also, das ist, glaube ich, eine der ersten Anekdoten, die dann eben Smith erzählt nach der Vorführung, ja. Dass es nämlich gar nicht so einfach war, so ein Kino, Autokino für die Dreharbeiten ranzubekommen. Das war dann auch wohl das Einzige, was noch in der Form existiert und nicht betrieben wird, ja, was die dafür nutzen konnten. Mhm. Gab es auch schon einen Bebauungsplan, ja, sollte dann eben irgendwelchen Gebäuden weichen, so, aber
ja, verstehe.
Die Dreharbeiten waren dann eben gesetzt und dann konnte es gut genutzt werden.
Ja, also total abgefahren und natürlich auch aufgrund des Stoffs und CGs und Settings auch bei Tarantino natürlich hoch in der Gunst. Selbstverständlich, also natürlich alles, was irgendwie wahrscheinlich in einem Kino spielt, ist bei ihm hoch in der Gunst. Aber es ist natürlich auch ein sehr besonderes Setting. Ich weiß nicht, wart ihr mal in einem richtigen Autokino?
Mhm. Nee.
Also ich kann nur von mir erzählen, wir waren noch vor Corona, 2019 waren das. Da war ich meiner Frau in Seattle und auch in Portland. Und kurz vor Portland ist ein Drive-In gewesen. Und das war an meinem Geburtstag, waren wir da. Und da hat sie gesagt, ja, möchtest du irgendwas machen? Und ich sag so, ja, ich würde gern in dieses Autokino. Das ist zwar eine Dreiviertelstunde weg, aber lass uns doch da hinfahren. Und dann haben wir das gemacht. Und das war natürlich wirklich fantastisch, weil das in dritter Generation durchgehend geführt wird. Und halt teilweise noch wirklich Original-Interieur aus den 70er, 80ern da war und es hatte genau diesen, also das die Einfahrt sah genauso aus wie jetzt hier bei Dead End Drive-In und wirklich dieser Concession-Stand, also da, wo es die Snacks gibt und so weiter, das war wild, das war wie eine Zeitreise und draußen lief dann aber S2, also S-Teil, der zweite Teil dann von dem Remake. Also es war ein Double-Feature. Erst lief Joker und dann S2.
Ach, verrückt.
Und das war total wild und
Wie war das mit dem Sound? Musstet ihr dann über Autofrequenz was einstellen am Radio oder war das wirklich mit Oldschool-Technik, wie man es da im Film halt sieht, dass man sich da von einem Stand außerhalb den Sound reinzieht per Kopfhörer?
Ja, wollte ich gerade sagen. Also tatsächlich an den Parkplätzen waren noch so diese alten Stangen dran. Aber die haben nicht, also da war keine Technik mehr drin verbaut. Ja, du hast es dann tatsächlich übers Radio bekommen. Aber die Stangen waren noch da. Also du hattest also wirklich so diese Hügel und dann diese Stangen und dann kamen wirklich Leute mit ihren Pickup-Trucks und lagen auf der Ladefläche und haben das total abgefahren. Also das ist wirklich auch so ein Core-Memory und eins der absoluten Highlights für uns beide dann im Nachhinein auch gewesen. Ist halt geil. Es ist wirklich ein tolles Setting und deswegen mag ich den Film, glaube ich, auch so gern, weil es ist auch ein sehr dankbares Setting, aber ich glaube, jeder, der Filmfan ist, den holt das schon relativ schnell ab.
Ich mochte auch einfach, diese Darstellung dieser Dystopie. Das war eben nicht so, die Welt ist kurz vorm Untergang, sondern es ist einfach so eine Alternative gewesen. Ja, natürlich sieht die auch scheiße aus, Und wie du schon meintest, man sieht hier eigentlich ein Internierungslager, aber es ist halt nicht nur depressiv. So, das ist das, was mir ganz gut gefallen hat. Und auch vor allem durch das Thema Rassismus, was dann später aufkam, konnte mich auch das Thema davor abholen, die meisten geben sich einfach mit ihrer Situation zufrieden. Krabs aber halt nicht und will da unbedingt raus. Auch diese Auseinandersetzung mochte ich sehr in dem Film. Mhm. Ja, also inhaltlich konnte ich mit dem echt eine Menge anfangen und auch gerade optisch. War ein ziemlich cooles Ding.
Ja. Ich unterschreibe das, mir geht's bei der Aufnahme exakt so wie Hermann. Also ich kann da nichts weiter hinzufügen. Das fand ich ziemlich cool. Wollen wir mal rausfinden, wie die anderen Leute den fanden? Mhm. Denn die sind ein bisschen kritischer, komischerweise. Mhm. Eine 5,9 bei IMDb, also wirklich buh. und eine 3,2 bei Letterboxd. Die Kritiker haben sich auch diesen Film hier mal wieder nicht angeschaut. Aber Hermann, wie fandst du den? Was gibst du denn?
Ja, der ist für mich schon eine klare 8.
Oh ja.
Für mich auch.
Der Top. Dreifach Hupe. Wow. Ich drücke.
Sehr, sehr gut. Ich habe mich bis heute immer gefragt, also ich frage mich immer noch, warum sie ihm jetzt so ein deutsches T-Shirt angezogen haben mit so einem Bundesadler drauf.
Ja, ja, ja.
Das sieht halt, ist das Bundeswehr? Oder das sieht
Bundeswehr,
so ein bisschen aus wie, könnte, okay, hätte auch Olympia, ich hätte es jetzt so als Olympia-Shirt, so Sportshirt eingeschätzt, aber fand ich wild. Hätte ich ihn vielleicht damals mal fragen sollen.
Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, aber das ist entweder die letzte oder die vorletzte Frage in eben genau diesem Sit-In nach der Vorstellung.
Hat das damals beantwortet?
Ja, okay. Das kann man reingucken. Ich krieg's aber leider nicht mehr zusammen. Ich dachte, als ich es gesehen habe, okay, es gibt ja echt viele auch Hollywood-Produktionen oder außer deutsche Produktionen, wo man halt dann immer irgendwie die Bundeswehr oder deutsche Armeekleidung sieht mit einer deutschen Flagge und so weiter, weil das irgendwie damals beliebt war. Wahrscheinlich einfach ranzukommen, gute Qualität. Aber hier hatte sich Brian Trenchard Smith noch irgendwas beigedacht. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen.
Okay. Ja, aber dann greifen wir das Thema Armee wenigstens mal auf, wo wir gerade dabei sind. Denn mein nächster Film aus dem Jahre 1988 beschäftigt sich mit Krieg. Und zwar mit dem Vietnamkrieg. Das ist der Film The Siege of Firebase Gloria oder hierzulande The Firebase-Blutige Offensive. Wobei man eigentlich korrekterweise aus der Wahrnehmung der Charaktere sagen müsste, blutige Defensive. denn wir haben hier einen Film, der eine Aufklärungstruppe von Marines begleitet, die während der Tet-Offensive im Vietnamkrieg eingesetzt sind. Und die sind unter der Führung von Sergeant Major Hefner. So, der wird gespielt von einem Menschen, der mehr Vietnamfilme gedreht hat, wahrscheinlich auch, weil er selber dort war, in seinem tatsächlichen Leben, nämlich Ali Ermey, den kennen die meisten wahrscheinlich als Gunnery Sergeant Hartman aus Full Metal Jacket oder vielleicht sogar als Helikopterpilot aus Apocalypse Now, denn auch da ist er dann mal kurz durchs Bild gehuscht. Also der Mann hat, wenn es um Vietnamfilme geht, ist er am Start. Er war teilweise sogar dann beratend tätig während dieser Filme, weil er eben diese Erfahrung mitbringt. Und ja, die stolpern am Anfang dann noch mit dem Corporal DiNardo, der so ein bisschen unsere Hauptfigur ist, der von Wings Hauser gespielt wird. Der wird von allen nur Nard genannt. Und die geraten oder kommen am Anfang in ein vietnamesisches Dorf und alle Bewohner sind einfach brutal niedergemäht und abgemetzelt worden. Außer ein kleines Kind. Das hat überlebt und das nimmt DiNardo jetzt quasi unter seine Flügel und möchte es beschützen, was dann auch in Flashbacks noch so ein bisschen aufgrund seiner Vita erklärt wird, warum er das jetzt tut, denn er hat einen Verlust hinter sich, nämlich also eine private Tragödie. Und naja, deshalb baut er da eine besonders enge Bindung halt auch zu diesem Kind auf. Und um das jetzt kurz zu fassen, die stoßen dann da auf so einen Tunnelkomplex der Vietcong und befreien auch einen Kriegsgefangenen. Und mit dem erreichen sie dann irgendwann die titelgebende Basis Gloria. Und die ist richtig, man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Apocalypse Now, als sie dann an diesem Flussdelta ankommen, wo man sich so ein bisschen Hoffnung erwartet, dass dann alles komplett unterbesetzt, abgefuckt und im Arsch ist und alle Drogen nehmen. So ähnlich ist es hier nämlich dann auch. Und ja, in Erwartung eines unfassbaren Großangriffs des Vietcong machen sie sich dann hier bereit, diese Basis zu verteidigen und hoffentlich irgendwann auch wieder zu verlassen. Dass das natürlich nicht alle schaffen werden, kann sich jeder ausmalen, der mal einen Kriegsfilm gesehen hat. Ja, aber nicht nur Ali Ermi ist Vietnam-Veteran, sondern auch der Autor dieses Stoffes oder einer der Autoren, aber primär schon der Primärautor, William L. Nagel, denn der war SAS-Soldat und hat 4 Jahre in Vietnam gedient. Also der hat Erfahrung genug mitgebracht, um halt dieses Projekt auch zu schreiben. Ja, und da hat er ziemlich viel einfließen lassen, was wir hier in einem für einen Vietnamfilm untypischen 99 Minuten geboten bekommen. Der Film wurde damals auf den Philippinen gedreht, denn was wir schon auch aus Apocalypse Now kennen, auf den Philippinen hat man wunderbare Voraussetzungen. Die Flora und Fauna ist ähnlich und das philippinische Militär unterstützt einen mit allem, was nur geht. Hier war es dann noch mal ein bisschen spannender, denn da, wo gedreht wurde, trug sich gerade ein Konflikt zu, nämlich eben zwischen kommunistischen Guerillas und der Regierung. Und beide Seiten haben irgendwie so ein bisschen an dem Film mitgearbeitet. Das fand ich schon ziemlich witzig, dass das da irgendwie so, also die von der New People's Army, diese Guerillatruppe, die haben die waren quasi Sicherheitskräfte am Set, aber das Militär, also deren Gegner haben quasi die Hubschrauber und die Piloten gestellt und sind teilweise kurz nachdem sie halt so Stellungen von dieser Army da bombardiert haben, haben sie die Hubschrauber dann hingebracht mit den Piloten, haben gesagt, so jetzt könnt ihr kurz drehen, wir sind gerade fertig mit unserem Einsatz. Kennt man auch aus Apocalypse Now, da hat ja auch Francis Ford Coppola gesagt, dass dann zwischendurch mal die Helikopter abgezogen wurden, weil sie gerade was anderes zu tun hatten. Ja, und der wurde nicht nur dort gedreht, wo jetzt auch Apocalypse Now gedreht wurde, sondern da wurde auch hier River Kwai gedreht. Oder Back to River Kwai, wie er halt. Der wurde zur selben Zeit gedreht, sodass man sich auch untereinander mal ein bisschen aushelfen konnte. Da hat man dann zum Beispiel hat Brian dann von dem Regisseur des anderen Films, Andrew McLaglen, ab und zu mal ein paar Kannen 35mm Film bekommen, also ein paar Dosen. Als Aushilfe, damit man mal ein paar Szenen ein bisschen umfassender, vor allem die Schlachtszenen filmen konnte. Die Möglichkeiten hätte Brian sonst so aus Mangel an Material erstmal nicht gehabt. Finde ich sehr schön, so eine kollegiale Hilfe. Ja, und eigentlich sollte dieser Film auch noch ein bisschen länger sein, denn er sollte nicht nur das Thema Krieg behandeln, was er tut, sondern auch das Thema Versöhnung. Das fand aber das Studio scheiße oder die Produzenten, die amerikanischen, haben das rausgeschnitten. Also kurz bevor der Ton abgemischt wurde, haben die gesagt, so, nee, das könnte das amerikanische Publikum verprellen, das wollen wir nicht, wir wollen, dass der da auch gut läuft oder vor allem da auch gut läuft. Deswegen haben sie eine Endszene komplett gestrichen, in der sich zwei konträre Charaktere wieder treffen. Finde ich schade, hätte ich gerne gesehen, aber da ich es nicht wusste, hat es mein Sehvergnügen jetzt auch nicht getrübt. Und ich würde auch im Sinne der Dramaturgie und vor allen Dingen an einige anderer Dinge einfach mal auf die Wirkung eingehen, denn das war das, was mich hier echt begeistert hat. Ich hatte keinen Plan, was mich hier erwartet, und ich war so geil unterhalten, dass ich als normalerweise schreibe ich nichts zu den Filmen, die wir hier besprechen, oder sage auch nichts, bewerte sie auch nicht bei Letterboxd, aber bei dem musste ich einfach reinschreiben. Ich kann nicht nachvollziehen, warum der so unbekannt ist. Denn, also, den haben voll wenig Leute gesehen. Aus meiner Bubble kannte ihn niemand. Zumindest nicht, dass er ihn gelockt hätte. Mittlerweile haben es ein paar getan und fanden ihn auch alle ganz gut. Und ich möchte, dass es noch viel mehr Leute machen, denn der ist wirklich sehenswert. Der ist gut gemacht, der ist gut gespielt. Da sind ein paar echt coole Charakterfressen drin. Auch ein Viet Cong, der von Robert Arevalo gespielt wird, so heißt er. Den habe ich schon in einem Jack Nicholson-Film von früher gesehen, nämlich Flight to Fury. Da spielt er auch schon ein Filipino, der da so eine Guerillatruppe quasi führt. Also, oder das ist cooler, ein cooler Charakter, und auf den Philippinen werden sowieso immer alle Mittel genutzt, die man so zur Verfügung hat. Also mir hat der wirklich, wirklich Spaß gemacht. Dave, wie ging es dir da?
Ich mag Explosionen. Ich mag Feuer. Ich mag Kriegsfilme. Und das hat der Film mir auf natürlich einem budgetär nicht mit Hollywood vergleichbarem Niveau durchaus aber geboten. Ja. Konnte mit dem was anfangen. Ich glaube, weniger begeistert wie du, aber fand, es war sehr solide Kriegsfilm-Action.
Ja, ich glaube, ich habe dann irgendwie einen Sweet Spot, hat er bei mir getroffen. Mhm. Hermann, wie ging es dir da?
Ja, den Sweet Spot, den hat er bei mir leider nicht so ganz bekommen. Also ich finde natürlich, es ist natürlich gemein, da jetzt Vergleiche ziehen zu wollen, aber irgendwo muss man es vielleicht auch, weil gerade so in den ausgehenden 80er Jahren ja Vietnam nochmal ein großes Thema geworden ist in Film und Hollywood. Und es geht mir gar nicht so sehr um die Action oder um das Budget, das offensichtlich kleiner gewesen ist. Was ich bei dem Film nicht so richtig gefühlt habe, also das sind eigentlich zwei Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Und die eine Sache ist, dass ich die Figurenzeichnung und Entwicklung über den Film nicht so spannend fand. Dass das für mich teilweise ein bisschen willkürlich wirkte, wie Dialog ballern. Also das wirkte nicht so, als wäre da irgendwie eine krasse Entwicklung dabei, oder irgendwelche Spannungsbögen haben sich mir so ganz nicht erschlossen. Was du dann meintest mit Flashback zu Nardos eigener Vergangenheit, mit dem, was er da durchlebt hat, das kam für mich so aus dem Nichts. Das wirkte für mich so ein bisschen wie, ja, jetzt wird das nochmal da reingeheftet. Und gerade für eben so ein Thema, wo es um Menschen geht, in der extremen Situation ist mir das insgesamt ein bisschen zu untergegangen unter den sehr gut und sehr ballernd inszenierten Action-Szenen. Also da kannst du nichts gegen sagen, dass die dem Rahmen großartig gewesen sind. Also die Figurenführung drumherum hat mich nicht ganz so abgeholt. Was ich am Anfang noch anders gesehen habe, weil sie auch, und das ist der zweite Punkt, was ja häufig und gern gemacht wird, ist, dass Viet Cong und der Feind also das pure Böse inszeniert wird, als die graue Masse, als das andere, als die es zu vernichten gilt. Und das hat er ja hier zumindest am Anfang nicht gemacht, dass er die Figuren vielleicht nicht gleichberechtigt behandelt hat, aber dass er zumindest die Viet Cong am Anfang noch gezeigt hat, dass sie eben auch ihre eigenen Aktionen planen und so weiter und so fort. Was hinten raus immer weniger geworden ist, zum Schluss wieder ein bisschen aufkam, aber irgendwie größtenteils dann vergessen wurde. Und ich dachte, ach cool, das ist jetzt so ein Film, der die beiden Seiten so einigermaßen gleichberechtigt behandelt, und das wurde dann, ich glaube aber auch auf Einwirkung von Studios und Producern nochmal verändert. Aber das war so eine Ebene, wo ich gedacht habe, ach krass, das ist jetzt so der Brian-Touch, der nochmal mit einer anderen Perspektive daran geht, als vor allem jemand, der damit ja überhaupt nichts zu tun hat als australischer Regisseur, der Film ja auch größtenteils als amerikanischer Film wahrgenommen wird aufgrund einer amerikanischen Thematik und amerikanischen Darstellern und deswegen zum Beispiel auch nicht für einen australischen Filmpreis nominiert worden ist, weil die halt gesagt haben, eigentlich ist es kein australischer Film mehr. Und ja. Das sind ja, so, das, das sind
das war der Punkt halt, was der dann wohl, das, was dann wohl rausgeschnitten wurde, weil er, also er wollte beide Seiten gleichberechtigt behandeln, mhm, und er wollte auch, dass sich zwei Charaktere am Ende nochmal ein paar Jahre später wieder treffen und sich wie Freunde einfach die Hand geben, die einfach, mhm, aber vorher aufeinander schießen mussten, so. Das war sehr Brian Touch, aber der wurde ihm leider vermehrt, genau, vom Studio.
Das heißt, das ist jetzt was, was man dem Film jetzt nicht unbedingt vorwerfen kann, aber für mich hat es einfach über den Film, was war für mich nicht so richtig stringent. Es waren coole Action-Szenen, aber so die Figuren haben mich nicht überzeugt, effektiv.
Ja. Ja, da geht's manchen, glaube ich, so. Aber der kommt in der Breiten oder in der Punktevergabe schon gar nicht so schlecht weg, wenn ich den jetzt mit den anderen hier vergleiche. Denn wir haben den bei IMDb bei einer 6,8, natürlich wieder kein Metascore, und bei Letterboxd immerhin bei einer 3,3. Und 6,8, mhm, ist, glaube ich, bisher heute der Top-Wert, den wir hatten.
Ja.
Also der scheint ganz gut angenommen zu werden. Und ja, ihr habt es wahrscheinlich schon vermutet, aber ich bin da ganz euphorisch bei 8. Ich habe den wirklich gefeiert.
Stark.
Hermann, wo bist du?
Wie geht's euch?
Ja, ich würde... Ich glaube, ich wird so eine 5,5 geben. Mhm. Zwischen 5 und 5,5 irgendwo.
Okay.
Für mich hat es noch für eine 6,5 gereicht. Also größte Bandbreite, glaube ich, hier.
Ja, Punkten bei dem, ja, Film. Eine Glocke.
Ja, und wir kommen jetzt hier aus einem Kampfgebiet und gehen in ein sehr karges weiteres Kampfgebiet. Und hier... ja, haben wir quasi das, was uns David Ayer irgendwann mit Fury mal in einem anderen Szenario geben wollte, haben wir es hier in der Wüste. Dave, wohin bringst du uns?
Genau, wir bleiben beim Thema Krieg, aber springen historisch zurück zum Zweiten Weltkrieg und da konkret in den Krieg in Afrika, Afrika-Feldzug, Krieg der Achsenmächte und der Alliierten. Und hier haben wir ein Remake, ja. Ich kenne leider nicht das Original. Die Rede ist jetzt aber von Sahara, ja, nicht zu verwechseln mit Sahara aus dem Jahre 2005 mit Matthew McConaughey und Penelope Cruz und bitte auch nicht zu verwechseln mit Sahara mit hier Brooke Fields aus dem Jahre 1983, der von Canon produziert wurde. Sondern wir sprechen hier über die Village Roadshow Pictures zusammen mit TriStar Television Produktion aus dem Jahre 1995 mit James aka Jim Belushi in der Hauptrolle als Sergeant Joe Gunn. Und der Film ist von 1995. Das Original oder die erste Verfilmung, besser gesagt, basiert auf einem Buch. Der Film ist nämlich von 1943 und prominent mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle besetzt. Und ich glaube, der hat auch eine ziemlich gute IMDb-Wertung, wenn ich es richtig im Kopf habe, 7,5 oder so. Kennt ihr die erste Verfilmung mit Humphrey Bogart? Um vielleicht hier einen Vergleich zu haben.
Leider nicht. Nee, ich auch nicht. Ich habe so eine Bogart-Collection, da habe ich dann gleich, als der Film durch war, schnell mal reingeschaut. Da war er leider nicht dabei, sonst hätte ich mir den auch noch gegeben.
Du hast die von Warner Brothers wahrscheinlich, diese Collection, oder? Wo...
Das ist so eine Tinbox, die ist schon arschalt.
Ja, genau, die habe ich auch, ja, wo der schwarze Falke drin ist und Casablanca ist da, glaube ich, drin und so weiter.
Casablanca ist drin, Gangster in Key Largo drin. Ja.
Der typische Klassiker von ihm.
Ja, ich glaube so 6 oder 7 Filme sind da drin.
Ah, lustig, ich habe nämlich auch impulsiv gleich dann auch da reingeguckt und dann danach enttäuscht in meine Excel-Tabelle reingeguckt und musste feststellen, oh, okay, shit, der ist auch in Deutschland noch gar nicht irgendwie erschienen auf DVD oder Blu-ray von Warner. Ja.
Okay.
Ja, ausschließlich in den USA. Ich meine da über die Archive Collection. Ja, das ist so hier nicht Print, sondern Produce on Demand, was dann über Amazon.com gemacht wird. Naja. Ja, ich spreche mal kurz über den Film. Also wie gesagt, spielt im Afrikakrieg und dort konkret beginnt der Film am 22.06.1942. Warum so konkret am Anfang gleich das Datum eingeblendet wird, weiß ich nicht. Aber wir sehen hier Sergeant Joe Gunn, wie gesagt, gespielt von dem aus meiner Sicht sehr sympathischen James Belushi. Die Rolle füllt er auch, finde ich, gut aus. zusammen mit zwei anderen, die ein Bauteil für ihren Panzer, der noch funktioniert. Ja, die gehören nämlich noch zur Panzerwagen-Einheit 5 und sind da aber die letzt übrig gebliebenen, haben erfolgreich ein Bauteil für ihren geliebten M3 Lee-Panzer. Ich muss leider die Modellbezeichnung raushauen. Ja, M3 Lee, L-E-E. Und ja, kriegen den wieder zum Laufen. Hat einen liebevollen Namen namens Lulubell und stoßen dann bei erfolgreicher Weiterfahrt in der kargen Wüste auf Nachzügler, die unter dem Kommando von Dr. Captain Halliday stehen. Das ist ja, ein britischer Soldat der Royal Army, die dann zusammen weiterziehen. Ja. Und dort treffen sie dann auch kurze Zeit später auf einen britisch-sudanesischen Soldat, Tambul, der gespielt wird von Robert Wisdom, den wir zum Beispiel aus Hellraiser Bloodline kennen. Dennis weiß schon, warum ich explizit diesen Film erwähne. Und ja, der einen italienischen Soldaten als Gefangenen im Schlepptau hat.
Das ist übrigens D'Angelo Angelo.
Richtig,
Angelo
danke. D'Angelo. Genau. Der, ja, wir hatten ihn in die BMX-Bande als PJ, der hier aber Giuseppe spielt. Ja. Name ist jetzt vielleicht ja auch nicht, der wird wahrscheinlich irgendwie ja, italienische Vorvorfahren haben. Ja. Also möglicherweise ist er vielleicht auch ein bisschen Brocken italienisch zu Hause aufgewachsen, wer weiß. Die
Forget about it.
Stoßen auch noch dazu, wobei eigentlich soll Kriegsrecht gebrochen werden und Giuseppe zurückgelassen werden, weil in der Wüste ist natürlich vor allem Wasser rar und ja, deswegen kann Sergeant Joe Gunn eben ja, sich nicht wirklich darauf einlassen, dass er dann noch einen weiteren am Start hat, vor allem Kriegsgefangenen, die damit wenig Wasser versorgen kann. Und düsen dann erstmal auch so weiter, aber ja, natürlich kann dann auch Joe Gunn nicht ganz den Bruch des Kriegsrechts über sich ergehen lassen und will ich dann doch einen ihr mit an den Start zu bringen. Der Plan ist nämlich, dass sie sich auf den Weg zu den Ruinen von Bia Kroma machen, ja, weil da gibt's möglichen Unterschlupf und vor allem vielleicht ja einen Brunnen, der sie mit Wasser versorgt. Auf dem Weg dahin treffen sie aber auch wieder auf was weiteres. Und zwar ja, in der Luft, im Himmel, einen Kampfpiloten. Ja, deutsche Luftwaffe ist am Start. Und hier in Einzelperson mit Leutnant von Schletow, der erstmal Angriff auf diesen Panzer und die paar übrig gebliebenen Soldaten macht, dem dann aber die Munition ausgeht und die Leute vom Boden ihn erfolgreich erstmal vom Himmel holen und in Gefangenschaft nehmen und sich dann eben auf den Weg und dort eintreffen in den Ruinen von Bia Kroma und da dann schon auch mitbekommen, ja, dass Tobruk, großer Kriegsschauplatz in Libyen, angeblich gefallen ist. Ja, Stimmung ist scheiße und sich jetzt angeblich 500 Soldaten der deutschen Armee auf dem Weg zu eben dieser Stelle, wo die sich befinden, machen. Und mehr würde ich auch gar nicht erwähnen wollen. Ich habe nichts zum Budget mir aufgeschrieben. Ich hatte extra nochmal im Buch rumgeblättert. Ich meine, dass der zumindest ein bisschen was eingespielt hatte im Vergleich zu den Produktionskosten. Das war aber jetzt kein Riesending. Und in Deutschland ist der zum Beispiel auch bisher nur ausschließlich auf VHS-Kassette rausgekommen und war meines Wissens nach eher ein Fernsehfilm in verschiedenen Ländern, vor allem den USA. Ja, Brian Trenchard-Smith war anfänglich von ein bisschen Pech verfolgt. Ja, gab sowieso nicht so viele Drehtage. Ich habe irgendwie 20 in Erinnerung. Und gleich im ersten Drehtag ist halt, was bei dem Panzer, der hier auch eine zentrale Rolle, vor allem in der ersten Hälfte des Films spielt, gebrochen. Und da war dann gleich schon ein halber Drehtag im Arsch. Ja, wurde parallel natürlich nach Ersatz gesucht. Aber wie Brian halt so ist, Er sucht ja immer nach Alternativen und hat schnell abgecheckt im Drehbuch, was lässt sich alternativ drehen, um die Zeit zu überbrücken. Das hat man, glaube ich, auch bei vielen anderen seiner Produktionen. Ne? Immer wieder gibt es produktionstechnische Herausforderungen und Brian guckt halt nach Möglichkeiten, wie dann trotzdem die Zeit effektiv und effizient genutzt wird. Viel von dem Zeug, was man in dem Film sieht, stammt auch aus dem Bestand der Royal Australian Air Force oder der Royal Australian Army. Ja, wurde viel Wert auf Authentizität gelegt. Brian Trenchard-Smith hat auch die Ansage gemacht, die deutschen Soldaten mögen sich doch bitte ihre Schnurrbärte abrasieren. Ja, das war nämlich damals nicht erlaubt. Und man kommt, oder ich kam durch die 106 Minuten ganz okay durch. Der erfindet das Rad des Kriegsfilms überhaupt nicht neu. Ich habe leider eben, wie ich schon meinte, nicht den direkten Vergleich zu der ersten Verfilmung von dem auf dem Buch von Philip McDonald basierenden Stoff. Drehbuch hat hier David Phillips geschrieben, der auch viele Drehbücher für viele Serien geschrieben hat. War jetzt für mich kein Highlight. Aber den kann man sich schon mal angucken. Wie fandet ihr den?
Ja, ich sehe das tatsächlich exakt genauso. Also ich habe den ganz gerne geguckt. Den kann man sich schon mal angucken. Aber der hat mir jetzt nicht die Schuhe ausgezogen. Aber gerade so Jim Belushi fand ich schon geil. Mhm. Also so hat er gut gemacht. Mhm. Alle anderen waren auch solide. Also den kann man sich schon mal angucken, hast du gut gesagt.
Ich habe die ja im Double Feature gesehen, ja, erst Firebase geguckt und dann direkt danach dann Sahara. Und ich finde, er hat halt genau das, was mir bei Firebase so gefehlt hat, hat der halt für mich richtig gemacht, nämlich, dass so die Figuren miteinander sehr gut vernetzt sind, sehr gut harmoniert haben und sehr gute Chemie auch letztlich gehabt haben und das ganze Ensemble für mich richtig gut zusammengepasst hat und das natürlich angeführt von Jim Belushi. Betty hat irgendwann sich so zu mir rübergedreht und meinte so, der ist schon ein krass charismatischer Typ. Mhm. Das muss man ihm schon lassen und das deswegen hat der mich dann tatsächlich dann doch mehr abgeholt als Firebase vorher. Also ich finde, spannender Film, gut aus dem wenigen Budget und dem, oder vermutlich wenigen Budget für Fernsehfilm und den kargen Sets wirklich gut was rausgeholt und das war spannend und hat mich gut bekommen. Also vor allem würde ich herausheben wollen, den Frenchy, den französischen Soldaten, gespielt von Michael Massé, ich hoffe, dass das die richtige Aussprache ist, der auf mich die ganze Zeit gewirkt hat wie so Jean-Claude Van Damme von Aldi. vom Look her.
Fast.
Der immerhin aber auch noch später Rollen, oder kurz davor der Rolle hatte in The Crow. Und kurz danach in David Lynch Lost Highway. Er hat wahrscheinlich aber auch so eine Fresse, die man gerne als Regisseur irgendwo besetzt. Mhm. Ja, ich würde noch Captain Halliday erwähnen wollen, der von Jerome Ehlers gespielt wird. Den kannte ich aus Quigley, der Australier. Auch hier bleiben wir dem Thema Australien irgendwie nah. Und ansonsten vergesst noch die Referenz. Ja, Simon Westaway spielt hier Williams, den hat man wahrscheinlich in irgendeiner Nebenrolle in Der schmale Grat, der auch nicht nur für mich, sondern auch für Guest als einer der besten Antikriegsfilme aller Zeiten gilt. Jo, soll ich Punkte raushauen oder was?
Hau mal raus.
IMDb ist bei einer phänomenalen 6,7. Ich glaube, zweitbeste Bewertung hier von den 6 Filmen, die wir mitgebracht haben auf IMDb. Klar, bei einem Fernsehfilm kein Metascore. Letterboxd bei 3,2. Ich war jetzt nicht so angetan im Vergleich zu dem Punkt, ne? Aber ein bisschen mehr als solide. Für mich, bei mir hat es für eine 6,0 gereicht.
Da schließe ich mich direkt an.
5.
Aber Hermann schließt sich der 6,0 an.
Ja.
Ja, wunderbar. Dann drücke ich nochmal das Achtungssignal. Jawohl, freut mich. 6,5 von Dennis, sehr schön.
Bin ich ja mal da. Ich hätte nicht erwartet nach dem Feedback, dass ich der Höchste bin, aber okay. Umso besser. War ich heute häufiger, deswegen absolut fein für mich. Ja, und wie das Ganze jetzt nochmal im Abschluss, hier haben wir uns nicht also hier konnte man noch nicht so besonders kreativ werden, was eine Top 3 angeht, aber ich glaube, wir sind uns bei den meisten Dingen halbwegs einig, da schlagen wir wahrscheinlich nur manchmal aus der Richtung. Wir haben die Top 3 der Brian Trenchard-Smith-Filme, was für unsere Liebsten von ihm sind, und Dave hat ja schon gesagt, der hat da eine ganze Menge gesehen. Ich habe auch ein paar geschaut schon vorab und jetzt hierfür auch nochmal. Hermann ist da ja auch kein unbedarfter Herr. Und ich steige einfach mal ein mit meinem Platz 3. Den haben wir ja auch schon besprochen, aber nicht heute. The Man from Hong Kong wäre das bei mir.
Hermann, was ist bei dir?
Ich würde für mich auf die 3, wir haben ihn heute besprochen, Dennis hat ihn mitgebracht, Turkey Shoot ist für mich der erste Platz auf dem Treppchen.
Also nicht Top 3, 3 von, also der dritte Platz, sondern der erste Platz von den dreien, oder was?
Naja, also wenn du, das ist jetzt quasi, naja, also, hä? Der erste, also, das ist jetzt, wenn wir es rückwärts aufzählen, ja. Platz 3, Platz 2, Platz 1 ist auf Platz 3.
Okay, ja. Alles klar, dann habe ich es jetzt geblickt. Danke für die Erläuterung. Da schließe ich mich an und übergebe gleich an Dennis.
Gut. Ja, auf Platz 2 ist bei mir einer, der bei euch wahrscheinlich gar nicht vertreten ist, nämlich The Siege of Firebase Gloria. Der musste bei mir einfach oben rein, weil er mich so unvermittelt überrascht hat.
Das kann ich verstehen. Wenn sowas von so auf einmal von hinten um die Ecke kommt und man so überrascht wird, kann ich das durchaus verstehen. Für mich ist es, glaube ich, keine Überraschung. Auf der 2 landet Dead End Drive-In.
Ja, auch hier wieder schließe ich mich an und übergebe wieder direkt an Dennis.
Ja, passend, der ist bei mir nämlich auf der 1.
Ja, stark. Wollen wir unsere 1 einfach auch gemeinsam anmoderieren? Weil, ich weiß nicht, es bleibt ja im Endeffekt eigentlich nur noch der Mann von Hongkong über.
Ja, genau, so ist es.
Stark.
Also ich hätte jetzt noch Honorable Mention, hätte ich als Stuntrock nochmal genannt, weil er einfach so on point ist, aber da habe ich ja schon drüber gesprochen. Aber ja, geil, da sind wir uns ja hier 3 von 3 einig.
Lustig, ja.
Cool. Ja, nee, sehr geil. Dann haben wir alle Ähnliche in den Top 3 vertreten. Hier und da schlägt mal einer raus, aber
genau.
Das Gros kristallisiert sich schon zusammen, sodass für euch als Zuhörende auch hier eigentlich schon die Watchlist-Empfehlung ja zusammengestellt ist von uns. Fetzt euch die rein, die wir alle drin hatten, da macht ihr nichts verkehrt mit. Und wenn ihr dann noch ganz wild seid, dann haut ihr euch noch die Honorable Mentions rein oder vor allem gibt der Firebase Gloria eine Chance. Vielleicht mögt ihr den so sehr wie ich.
Und wenn ihr ganz hart gesotten seid, dann schaut mal in den 2014er Drive Hard mit John Cusack. Wenn den jetzt einer von euch in der Top 3 gehabt hätte, das da hätte ich sehr gelacht.
Ja. Das war ja, glaube ich, auch seine letzte Regiearbeit bis heute. Mhm. Ne? Ja. Den habe ich dann als einen der ersten gesehen, um mich mit seiner Filmografie zu beschäftigen. Und fand, dass der gewisse Unterhaltungswerte hatte. Ja. War zumindest nicht so eine Vollkatastrophe wie Britannic. Oder Arctic Blast, wobei der wunderbare Trash war, ja, Formen auch hatte. Aber Britannic war schon harter Stoff.
Das klingt und das Cover sieht auch ganz, ganz zauberhaft aus, muss ich sagen. Ja, dann sind wir für heute mit diesem Director Spotlight soweit durch. Hermann, wir danken dir wie immer dafür, dass du bei uns warst und deine Expertise hier hat wieder riesengroßen Spaß gemacht, sich mal was so Abseitiges anzuschauen. Und ich hoffe, das hat allen anderen auch so gefallen. Ganz großes Dank an dich.
Ja, ich danke für die Einladung. Ich komme ja immer wieder gerne hierher. Das sind ja Dinge, über die wir bei uns relativ selten sprechen, beziehungsweise wenn ich sowas anbringe, dann eigentlich immer in fragende Gesichter gucke. Insofern ist es schön, auch mit Leuten, die diese Leidenschaft teilen, dann doch da einmal drüber zu quatschen.
Ja, das macht schon Spaß.
Also in diesem Sinne, vielen Dank.
Ja, danke. Auch von mir.
Ja, dann verabschiede sich Dave jetzt ins Drive-In oder ins Drive-By. Man weiß es noch nicht so genau in Berlin.
Ich spiele meinen Charme mit Drive-By-Shooting aus, ganz klar.
Oh, sehr schön. Ja, und ich ziehe mich ins Bett zurück, weil ich morgen schon wieder in die Stadt fahre, in der Hermann zu finden ist.
Oha.
Ja. Wünsche ich allseits noch einen schönen Abend euch und macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüssi. Tschüss.